Hallo, liebe Zuhörer, hier ist der Andreas aus der Rhön und wir sind heute zu dritt bei der Aufnahme und ich begrüße aus dem schönen Berlin
den Andi. Hallo, grüß dich oder grüß euch.
Und gleich bei mir um die Ecke aus Fulda, den...
Ja, wie heißt er nochmal, ne? Den Michael, ja, hier ist er, hallo. Michael.
Genau, wir sind jetzt bei der Folge 176 und steigen auch direkt ein und wollen uns einfach nochmal so die Fotokina-Revue passieren lassen, so die Eindrücke nochmal. Es gab jetzt genug Spezialfolgen von Interviews, wollen das einfach nochmal kurz besprechen, wie unsere Eindrücke waren.
Und, als kleine Beruhigung. Es kommt jetzt nichts mehr von der Fotokina. Das ist der Rest. Danach ist Schluss. Ja, die Eindrücke. Also eines meiner Highlights waren wirklich die vielen Interviews, das Treffen mit den ganzen Leuten. Wie sieht denn das bei euch aus? Habt ihr bestimmte technischen tollen Dinge gefunden oder war das eher so das Gespräch mit den Leuten?
Also mir geht's ähnlich. Also mir, es ist jetzt durch die Podcast-Geschichte lernt man auch viel andere Leute kennen und kommt dann auch tiefer mit denen ins Gespräch. So habe ich den Eindruck gehabt, als wenn man jetzt als normaler Messebesucher hingeht. Also das fand ich jetzt für mich auch am beeindruckendsten und am besten mit. Von den zwei Tagen Fotokina, wo ich jetzt da war.
Ja, ich muss sagen. Entschuldige.
Also ja, auf geht's. Gut, technisches, die Neuerung, ich weiß nicht, also war ich jetzt nicht so drauf fixiert, da jetzt zu gucken. Also von der Seite her, waren wirklich die Gespräche und die Leute drumherum.
Ich habe mich auf die Fotokina 2016 gefreut. Muss ganz ehrlich sagen, dass für mich im Vordergrund auch die Interviews, das Wiedersehen von alten Bekannten, zum Teil aber auch das Kennenlernen von neuen Menschen, wie jetzt zum Beispiel Fotography, die Jungs, wir haben darüber berichtet, das Wiedersehen mit Ron Henry und. Also ich sag mal, hauptsächlich war es wirklich einmal die Messe an sich, das Treffen mit euch. Und die Chance, einfach wieder mit Bekannten zu reden oder auch mit neuen Menschen über Themen zu berichten. Und ich hatte mich zwar vorbereitet auf so das ein oder andere technische, den technischen Newcomer, aber nicht so eingefuchst auf das Generelle, was die Fotokina so bietet, sondern wirklich auf die Bereiche, die mich am ehesten so berührt haben oder wo die Kontakte schon seit langem bestehen. Und war dann natürlich auch bei unserem Fotophonie-Interview bei der Nachfrage von Neuigkeiten nicht ganz so vorbereitet und Frank hat mich da voll auf den kalten Fuß erwischt.
Das ist ja nicht schlimm. Also das, aber mir geht's ähnlich. Also das ist, für mich ist die Fotokina eher so ein, ich will es mal fast sagen, Social Event so ein bisschen. Mhm. In der Vorberichterstattung hat man ja auch schon gehört, dass die Fotokina sich ja eher zu einem Event entwickelt und ein bisschen weg von so einer eigentlichen Messe. Was ich ein bisschen schade fand, so die Hallen, also die hinteren Hallen, ich glaube 9, 8, da war ja irgendwie so ein bisschen Action-Zeug aufgebaut, so mit den Drohnen, so ein Drohnenparcours war da und dann waren irgendwelche Akrobaten, die man da fotografieren konnte. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass in diesen Hallen das Licht einfach so schlecht war. Also zum Fotografieren ausprobieren war das irgendwie schon schwierig, sage ich mal, das Licht, was da herrschte. Habt ihr euch das mal angeschaut, die Ecken?
Jo, ich bin da an unserem zweiten Tag, also Andreas und ich waren ja nur für 2 Tage dort. Und als wir uns ja gesagt haben, jetzt haben wir erstmal eine kurze Pause zwischen Interview und Interview, jeder hat jetzt mal ein bisschen Zeit für sich, über die Messe zu gehen und neue Eindrücke zu sammeln. Und wenn man Lust hat, was zu machen oder ein Interview oder was zu fotografieren oder filmen, wie auch immer, kann man das tun. Bin ich dann auch durch die Halle und kam dann von hinten, also ich sag mal, ist jetzt blöd zu beschreiben, aber praktisch von dem hinteren Eingang bei dem Pressezentrum Nord war das, glaube ich, ne?
Ja, und das sind ja dann die Hallen 9 da hinten.
Genau,
dann kommt man direkt bei der 9 dann die 5 ran. Gewesen, wo Foto-TV und die Community-Halle da war, ne?
Und dann kam ich in die 9 und bin halt mal reingeschlendert und stand von dem großen Käfig, wo ich zu Anfang überhaupt nicht erkennen konnte, was da genau passiert.
So ging es mir auch, genau, ja.
Es standen ein paar Menschen drumherum und zu Anfang dachte ich nur, gut, irgendwas, das wird die Actionhalle sein, aber es war keine Action. So, dann bin ich kurz weiter zu einem Parcours, wo man irgendwie das war der Drohnenparcours, wo gerade nichts los war und dann war irgendwie so ein Cross-Parcours aufgebaut, riesengroß in der Halle.
Den habe ich auch gesehen. Mhm.
Da war aber auch gerade ein bisschen Sendepause. Und dann dachte ich mir, gut, schön. Ich meine, ich habe auch kein Schild gesehen, wo genau drauf stand, wann ist was. Und ich gebe dir recht, es war generell relativ dunkel. Und es war nicht von außen, wenn man reinkommt, schon zu erkennen, was ist da überhaupt genau drin. Ich sag mal, nur Action hinzuschreiben ist schon schön und gut, aber vielleicht draußen hinzuschreiben. Ihr findet im linken Bereich, ich habe so zwei, es war kein Karate, sondern so Überschlagmenschlein gesehen. Also wie auch immer das jetzt genau heißt, sorry. Da habe ich auch mal kurz zugeguckt. Da war es auch sehr gut und eng umstellt und viele haben geschaut und viele haben fotografiert. Da war ein bisschen Action, aber so eine kurze Skala draußen, was passiert wann, das wäre ganz cool gewesen. Ja. Und ich war dann kurz drin, ich habe es mir angeschaut. Ich habe auch geguckt, ob ich für unseren Clip, den ich noch schneiden muss und schneiden werde, ein, zwei Szenen einfangen kann. Ich habe was gemacht, aber naja, es ist jetzt nicht so, dass es mich umgehauen hat.
Ja, mir ist es wirklich aufgefallen, dass ich dachte, naja, das hat so die Anmutung von so einer Mehrzweckhalle irgendwie beim Training.
Ja, ich war noch einen Tick weiter. Ich habe zu Anfang, bis ich gerafft habe, dass das dahinter ein abgesteckter Parcours ist, habe ich gedacht, Mann, hat die Halle sich schlecht verkauft, die ist so leer.
Ja, hätte man denken können, ne? Naja. Naja, und Und die technischen Dinge, sind euch da Highlights irgendwie im Hinterkopf geblieben? Ich meine, VR war ja ein großes Thema.
VR war überall zu sehen,
ja. Ja, das war irgendwie ein großes Thema. Also ich habe ja schon mal gesagt, also ich glaube nicht, dass das sich lange Jahre halten wird, zumindest nicht im breiten Konsumermarkt. Das sind Spezialanwendungen, wird es bestimmt geben, natürlich, klar. Aber ich finde einfach, die Abspielgeräte sind noch nicht so weit. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt. Also das fand ich jetzt ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, VR.
Ich denke, es wird im Bereich der Spielekonsolen mit Sicherheit einen gewissen Markt einnehmen. Da kommt ja jetzt auch die Möglichkeit mit PlayStation 4 und Schieß mich tot und anderen Geräten. Aber ich würde mich nicht wohlfühlen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich da ein Display wie ein Smartphone vor den Augen habe, um mich dann virtuell entführen zu lassen. Ich fände es zu dicht dran, zu close, zu eng. Das ist ich weiß nicht.
Ja,
ich habe keine Lust drauf.
Das ist so ein bisschen eingeengt und der Körper fühlt einfach auch nicht die Bewegung. Das ist ja auch der Grund, warum da vielen Leuten einfach schlecht dabei wird, wenn der Körper nicht das erfährt, was er aufgrund des Bildes erwarten würde. Ja. Da gab es ja auch schon vor einiger Zeit dieses Projekt im Europapark, wo sie die Schweizer Bobbahn irgendwie zwei Reihen mit einer VR-Brille ausgestattet haben. Das muss wohl ziemlich cool sein. Ne? Ja. Genau. Das muss wohl ziemlich cool sein, wenn du in der Achterbahn drin sitzt, aber dann stimmt auch das, was du da erlebst, bloß woanders da erlebst, mit dem, was der Körper fühlt, überein. Wenn du dir den Film so anguckst, ohne in der Achterbahn zu fahren, haben viele Leute, ich meine, das ist ja ein Experiment gewesen, irgendwie von irgendeiner Schweizer Hochschule, dann haben die auch festgestellt, dass den Leuten ohne zu fahren, das dann eher schlecht wird, als wenn die Leute in der Achterbahn sitzen. Also es ist, ich weiß nicht, also VR fand ich jetzt, ich fand es ein bisschen zu viel VR auf der Messe. Also gerade jetzt auch Nikon mit ihren, wie heißen die, Motion? Nee, mit diesen Action-Cams, die sie jetzt da auf den Markt bringen. Ich meine, was sicherlich sinnvoll ist, das ist eine Action-Cam oder Action-Cams mit verschiedenen Austrittswinkeln. Das macht sicherlich Sinn. Aber das dann gleich wieder zum Thema VR zu machen, ich weiß nicht. Also mein Ding ist es nicht, muss ich sagen.
Gut, aber es wäre nicht das erste Mal, dass auf Messen was Neues vorgestellt wird, was sich nicht wirklich durchsetzt.
Ja, so neu ist es ja eigentlich auch.
Beobachten ist es ja erstmal und mal gucken. Ne?
Ja, ja.
Aber klar, ich meine, es gab viel in der Lichttechnik. Es ist schon interessant zu schauen, was da also was ist interessant, aber zu gucken, was finde ich an Plagiaten, an Nachbildungen, an ja, Produkten, die dementsprechend aus dem Fernen Osten kommen.
Ja, der Dieter und der Frank, die haben doch da irgendwie einen Nachbau von einer Systemkamera irgendwie gefunden. Genau,
zum Micro Four Thirds.
Ja.
Ja, die jetzt auch demnächst dann bald kommt. Und soweit ich jetzt ja das noch in Erinnerung habe, auch gar nicht so schlecht aussah. Also, ne, sie war zumindest interessant. Es ist schon kurios.
Sie war wohl funktionell sehr eingeschränkt, aber wenn jemand diese Kamera als Ersatz von einer Point-and-Shoot-Kamera benutzen will, schien mir das doch sehr, sehr sinnig zu sein, sowas zu benutzen. Also zumindest diese Art, also die Kamera selbst. Ich habe sie jetzt nicht getestet, kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Einfach eine Systemkamera ein paar Funktionen wegzunehmen, dass sie einfacher zu bedienen wird und das dann als Point-and-Shoot zu benutzen, finde ich grundsätzlich ganz gut. Vom Ansatz her, ja.
Ja, ja, ich habe mich ja nochmal auf dem Sony-Stand verirrt, weil ich ja als A-Mount-Nutzer auch sehr überrascht war, dass jetzt die 990 II rausgekommen ist, wo ja keiner so richtig mit gerechnet hat. Habe da einfach mal, gut, wie man es halt testen kann, ne? Ich meine, da stehen dann 50 Mann um dich rum und ja, der erste Eindruck, ich meine, hat sich jetzt nicht viel zu der ersten Generation verändert, ist ein bisschen kleiner geworden. Gut, die macht jetzt die Spezifikationen, sage ich mal, wer sich dafür interessiert, die sind ja alle bekannt, dass sie jetzt 12 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung und hin und her. Ist halt die Frage für mich jetzt, wie es mit dem A-Mount weitergeht. Ne? Das war jetzt, hast mir 4 Jahre nichts gehört. Jetzt kommt eine zweite Generation raus, ist die Frage, ob es jetzt nur eine Übergangslösung ist, dass dann mal ein Adapter kommt, dass sie diesen E-Mount weitermachen können, oder ob sie wirklich zweigleisig fahren wollen, Sony. Das ist ja immer noch diese wirklich prekäre Sache. Ne?
Selbst Zeiss war überrascht von der neuen A-Mount. Ne?
Ja, genau. Er war auch ziemlich
ja, fand
ziemlich
ich auch
überrascht, ja.
Ja gut, aber es ist ja auch eigentlich die Plattform, um unangekündigt was Neues zu präsentieren wenig angekündigt rauszubringen, um wirklich die Besucher ein bisschen zu überraschen mit was Neuem. Ich sage mal, es ist schön und gut, wenn man vorher schon weiß, was man erwartet, aber es ist noch viel spannender, wenn man irgendwo hinkommt und was entdeckt, was man nicht erwartet hat.
Das ist richtig, ja.
Ja, also ich werde es mir mal, wenn ich glaube November haben sie gesagt, soll das jetzt dann erhältlich sein, werde ich es mal in Ruhe testen, also ohne die jetzt gleich zu kaufen und da hinzuspringen. Muss man einfach mal sehen, weil ja, in die Objektive und alles steckt ja auch viel Geld drin, wie das dann halt sich weiterentwickelt, ob dann mal nochmal Objektive kommen oder ob nochmal irgendwie ein neuer A-Mount-Body kommt mit ABS-C-Sensor oder was auch immer, ob das einfach nur weiterverfolgt wird oder ob dann wirklich, weil jetzt ist ja, glaube ich, schon für Anfang 2017 eine, ja, wie sollen sie es nennen, A9, ein größerer Body, also auch mit E-Mount, wie die A7 angekündigt, wo es mir dann schon ein bisschen eher liegen wird. Also ich mag eigentlich einen großen Body, wo ich was festhalten kann. Also ich hatte ja die A7, die Serien auch mal getestet. Mir ist das zu klein auf Dauer. Vielleicht ist es auch Gewöhnungssache, weiß man nicht. Aber ja, muss man mal sehen, wie sich das in der Richtung hin entwickelt.
Ja, cool.
Bleibt spannend, denke ich.
Ja, und dann hatten wir ja auch noch eine Podcast-Folge mit den Jungs von Fotophonie, neben Thomas Leutert, zusammen aufgenommen.
Und ja, sehr coole Geschichte, sehr cool, sehr spontan.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ehrlich, ich habe dann, klar, wie es auch für den Frank war, auch die Jungs erstmal live gesehen, was doch anders ist wie auf dem Video oder wenn man sie hört. Genau. Ihm ging es ja ähnlich.
Ja. Ging es ähnlich, genau.
Und dann ist dem Dieter sein Mikrofonadapter, ist an unserem Mikrofon hängen geblieben.
Ja, ich habe es rausgezogen und dachte, ich hätte nur mein Mikrofon dabei, ich bin schuld.
Kein Problem. Naja gut, und da hat mich der Dieter angeschrieben, ob das irgendwo aufgetaucht wäre. Ich hatte es ja eingesteckt, ich hatte es ja dann gemerkt. Und da wollte ich mit Dieter das einfach, ich habe es im Briefumschlag gesteckt und habe es ihm hingeschickt. Dann kam es beim ersten Versuch, kam es erstmal wieder zurück. Und zwar war zu wenig frankiert.
Da war das Neufi wieder sparsam.
Ja, ich habe da einfach eine Briefmarke drauf gepappt und dachte, naja, das Ding ist ja nicht so schwer, schickst es weg. Dann kam das Ding wieder zurück. Ich war nicht zu Hause, meine Frau war zu Hause. Und da waren wir dann halt doch neugierig und dann haben wir es erstmal auf die Briefwaage gelegt. Also zu schwer war es nicht. Das war dann wahrscheinlich zu dick. Naja, und dann habe ich einfach noch eine Briefmarke dann drauf gepappt. Anstatt 15 Cent Briefmarke hat man ja auch überall zu Hause rumliegen, ne? Ja, da habe ich halt wieder so eine 70er genommen oder was das war, habe das draufgeklebt und jetzt kam es dann beim Dieter an und da hat wahrscheinlich die Sortiermaschine hat den Adapter irgendwie rausgequetscht. Das kam dann in so einem extra Tütchen bei ihm an. Auf jeden Fall ist der Adapter jetzt weg. Sorry, Dieter.
Das ist irgendwie. Du kommst ja neuen. Aber ich finde es auch.
Ich habe Dieter schon angeboten. Ich schicke ihm einen. Ich habe zu Hause bestimmt noch welche rumliegen, aber wollte dann auch nicht haben. Also, naja, alles gut. Die Dinger kosten ja auch nicht viel. Also, das ist ja jetzt kein Invest.
Aber dann im Päckchen.
Ja, also der Dieter hat es auch noch fotografiert, wie es bei ihm ankam. Ich kann die Fotos ja mal in die Shownotes hängen. Also. Das ist ein Mann.
Aber ich finde es eine tolle Formulierung, wisst ihr, also ich weiß nicht, ob das eine tolle Ausrede ist oder wie auch immer. Ich bin nicht zu schwer, ich bin nur zu dick.
Ja,
Das ist also.
Also ich habe nicht drin gesessen im Umschlag.
Du bist ja auch nicht dick. Du bist einfach ein Knuddelbär.
Also okay.
Das sind Ausnahmeregeln. Also von daher alles gut.
Alles gut. Naja, ist da sonst noch was kleben geblieben von der Fotokina?
Ja gut, ich sag mal kleben geblieben. Wir haben von Hänsel Feedback bekommen für das Interview.
Mhm, sehr schön, ja.
Das ist sehr, sehr cool und positiv verlaufen und man bedankt sich für die lockere Art und Weise. Die Jungs von Fullography sind unheimlich dankbar, dass wir auf Deutsch und auf Englisch und vor allem so schnell noch eine Sonderfolge direkt von der Fotokina rausgeschossen haben. Mhm. Und da ist ja dann die Idee, nächstes Jahr mal gemeinsam dort vorbeizugehen in Berlin, vorher vielleicht den Peter Rex noch zu treffen und auch ein großes Schnitzel zu essen.
Ja, genau, ja. Ja, den Peter Rex, den mit dem hatte ich mich letzte Woche hier getroffen. In Berlin waren wir zusammen beim Pila, das ist bei mir hier um die Ecke, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein DDR-Museum irgendwie, so von der Einrichtung und so. Und gibt ein leckeres Schnitzel da immer, das ist Dienstags Schnitzeltag und da gibt es auch ein günstiges Schnitzel und ja, war ein schöner Abend. Der Peter, der war hier in Berlin, ja, um Verwandtschaft zu besuchen. Seine Tochter war noch dabei. War ein wirklich netter Abend. Also auch nochmal schöne Grüße jetzt nach Frankreich. Wahrscheinlich bist du schon wieder zu Hause. Also war echt toll. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, sehr cool. Ja. Und wenn die den Laden perfekt machen wollen, dann gibt es demnächst auch wieder Zwangsumtausch.
Wie kommst du da jetzt drauf?
Ja, DDR... wenn es so ein bisschen in die Richtung geht, dann macht es das Erlebnis doch richtig rund.
Ja, klar. Nee, also es ist wirklich ein netter Laden, auch von der Bedienung her nett. Also
ich finde es auch cool, und wenn jemand sich das die Mühe macht, eben gerade so ein bisschen Erinnerung an die Trennung Deutschlands wachzuhalten und zu erhalten, findet er meine volle Anerkennung, weil ich finde, das ist etwas, das gehört zur Geschichte dazu und das darf man dementsprechend auch so ein bisschen wachhalten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein schöner Laden, ich gehe da ganz gerne hin.
Ich werde ihn kennenlernen.
Genau.
Nächstes Jahr komme ich nach Berlin. Haha.
Ja, dann musst du nur dienstags da sein, weil dienstags ist Schnitzeltag.
Sehr gut, ich merke mir das. Aber mal schauen.
Müssen wir einen Tisch reservieren.
Gut, okay, kriegen wir hin.
Funktioniert super, ja.
Ja, ansonsten würde ich sagen, war es einfach eine runde Geschichte. Also es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin zwar knitter kaputt nach Hause gefahren.
Mir tut mein Fuß immer noch weh.
Viel laufen, viel stehen.
Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Irgendwie ist mein Fuß kaputt seitdem.
Gut, also sollte uns jemand zuhören. Tipps zur Reparatur, Instandsetzung des Fußes von Neufi sind herzlich willkommen.
Genau, eine Träne für mich bitte.
Gut. Sehr schön, kriegst du.
Ja, Michael, und dann hast du noch ein paar Gutscheine aufgetan.
Ja, ich habe, ich muss dazu sagen, es ist schon ein Weilchen her, aber tatsächlich im Sinne des Fotopodcastes mit der Firma Saal Digital kommuniziert. Saal Digital kennt ihr, Es ist einer der Hersteller, der namhaften Hersteller für qualitativ sehr hochwertige Produkte im Bereich Fotobuch, Fotobroschüren, Grußkarten. Ach was, wir haben eine immens große Auswahl an Möglichkeiten, Fotos, Karten, Poster, Feinart, Kalender, Wandbilder, sowohl für Einsteiger, Semis als auch Profis, das heißt auf verschiedenen Plattformen. Und die hatten auf Facebook eine Aktion, das war so, ich will nicht lügen, aber so Mai letzten Jahres, da hieß es, du bist Fotograf, dann bewirb dich um einen 40-Euro-Gutschein zum Austausch gegen einen Erfahrungsbericht. Das habe ich getan und daraufhin kam eine Rückfrage von Saal Digital. Ja, und daraufhin habe ich dann geantwortet, dass ich einer von damals 4, jetzt mittlerweile 5 Redakteuren von Fotopodcast.de bin und gerne ein Fotobuch testen und den Erfahrungsbericht auch bei uns publizieren möchte. Daraufhin kam eine tolle E-Mail zurück mit dem Angebot zu sagen, hey, find mir super, du bekommst gerne deinen Gutschein, aber wie wäre es denn, könnte man daraus was für die Hörer machen? Da habe ich gesagt, klar, eine Verlosung wäre doch super. Warum nicht noch ein paar Gutscheine für unsere Hörer, die die Chance haben, einen Gutschein für 40 Euro zu gewinnen, mit der Bedingung erst einmal auch einen Erfahrungsbericht darüber zu veröffentlichen. Und soweit haben wir die ganzen Konditionen besprochen und haben auch das Fass zugemacht. Ich habe also 3 Gutscheine, a 40 Euro, für ein Fotobuch bei Saal Digital. Es kann auch teurer sein, dann wird halt der Wert von 40 Euro abgezogen, man zahlt die Differenz. Ihr habt hier die Möglichkeit, ja, verschiedene Formate, verschiedene Covers. Da gibt es das, sagen wir Standardcover, ein wattiertes Cover, es gibt ein Ledercover, es gibt ein Ledercover mit Inschrift und. Also da kann man sich wirklich durchgucken und das Papier ist echtes Fotopapier, ob matt oder glänzend, könnt ihr euch aussuchen. Klar, je nach Anzahl der Seiten und dem Cover variiert ein bisschen der Preis. Und 3 Stück auf 40 Euro und die würde ich gerne verlosen. Und Neufi selber hat ja auch schon mal vor gut 1,5 Jahren einen Erfahrungsbericht für Saal geschrieben. Und kann euch vielleicht noch ein bisschen Appetit machen, bevor wir auf die Konditionen zu sprechen kommen, wie wir gerne diese Gutscheine an euch vergeben würden.
Ja, also diesen Test, also das war, wir haben vorhin mal nachgeguckt, der wurde bei mir auf dem Blog, also auf blitzdings.info, wurde der irgendwie im Januar letzten Jahres veröffentlicht. Da habe ich mir einfach auch mal angeschaut, also wie ist der Bestellvorgang? Wie ist das Produkt nachher eingepackt? Also wie kam es zu mir? Wie ist es? Da war noch so eine Geschenkverpackung dabei, die ich getestet habe. Wie ist da die Haptik? Wo sind die Schwächen? Hab nochmal Detailfotos von den typischen Schwächen, also an der Bindung und sowas gemacht. Also das könnt ihr euch einfach anschauen. Ich war damals sehr, sehr begeistert von diesem Fotobuch. Das sind relativ dicke Seiten. Jetzt muss man dazu sagen, einige Leute mögen dicke Seiten und einige mögen die eher dünneren Seiten. Also das sind jetzt keine Seiten, die da in Richtung, wie sagt man so schön, Kinderbilderbuch gehen. Aber die sind schon relativ dick und ich mag einfach diese Haptik auch dieser dicken Seiten. Also ich mag da eher diese dickeren. Aber da gibt's bestimmt Unterschiede. Dann habe ich mir angeguckt, wie ist der Print, wie sind die Farben. Also ich war ziemlich begeistert von dem Buch, habe das Buch dann verschenkt. Das war aus einem gemeinsamen privaten Urlaub. Habe das Fotobuch dann verschenkt und ich weiß, dass das Fotobuch immer noch gerne benutzt wird. Das freut mich natürlich auch sehr. Was soll ich noch dazu sagen? Also ihr habt die Möglichkeit, euch zu bewerben quasi für den Test. Jetzt haben wir am Anfang besprochen, wie ihr da rankommt mit Michael.
Ja, jetzt wird's spannend.
Genau. Jetzt wird's spannend. So, also der Michael hat noch eine E-Mail-Adresse. Ganz spezielle E-Mail-Adresse. Da auf diese E-Mail-Adresse kann man... Die ist historisch belegt aus Folge 10, also genau. 010. Das war zu den Zeiten, da kannte ich, glaube ich, den Fotopodcast noch gar nicht.
Aber kurz drauf, denn zu dem Workshop, den wir da beworben haben, bist du ja gekommen.
Ja, aber nicht über den Fotopodcast, sondern über Google.
Ja, das soll passieren. Danke an Google, aber kommen wir ganz kurz zur Saal Digital zurück. Diese Gutscheine, die Aktion war ja im Mai und ich habe auch die Gutscheine sehr direkt und schnell von Saal Digital bekommen. Muss dazu sagen, dass ich selber so viel um die Ohren hatte durch Hochzeiten, durch diesen Sportevent und, dass es leider liegen geblieben ist und Saal Digital jetzt gesagt hat, hallo, wie ist es denn? Wir würden ja gerne was mit dir machen, aber wir müssten die Gutscheine verlängern. Sag ich, super, tolle Idee. Sie sind verlängert. Das heißt, die Gutscheine haben die Gültigkeit bis zum 30.11. und ihr habt noch ein bisschen Zeit, um euer Fotobuch zu designen. Ihr habt die Möglichkeit, das natürlich zu tun mit der Software von Saal Digital. Ihr könnt es mit Photoshop, InDesign und auch diversen anderen Möglichkeiten gestalten, je nachdem, auf welchem Niveau ihr euch befindet und welcher Software ihr das bearbeitet. Und ihr könnt euch ein ICC-Profil für den Softproof runterladen. Das heißt, ihr könnt euch mit eurem Farbprofil bei der Softproof-Überprüfung in Photoshop oder InDesign oder anderen Programmen auch anschauen, wie es dann in deren Farbraum ausschauen würde. Das heißt, die Möglichkeit, es vorher zu überprüfen, bevor ihr es wegschickt. Dann wundert ihr euch auch nicht über irgendwelche Farbdifferenzen. Das könnt ihr euch alles dort direkt angucken. Und wir haben uns gedacht, wir aktivieren eine alte E-Mail-Adresse wieder, die es eigentlich die ganze Zeit schon gibt. Die war niemals weg. Und Tobias, der ja alle Folgen rückwärts gehört hat, dürfte es in Folge 10 auch gehört haben, aber hat nicht testweise mir ein Bild geschickt. Schauen wir mal. Wir haben in Folge 10 einen digitalen Bilderrahmen getestet von der Firma Pixstar, der den Vorteil hatte, dass er sich mit WLAN verbinden konnte, eine eigene E-Mail-Adresse hat und man Bilder direkt dorthin schicken kann. Wir würden jetzt gerne diese 3 Gutscheine a 40 Euro von Saal Digital an euch verlosen. Dazu haben wir allerdings ja von unserer Seite 2 kleine Bedingungen, die mit Sicherheit nicht schwer zu erfüllen sind, und von Saal Digital eine dritte, die eigentlich mit unserer ersten wieder konform kommt. Ihr schreibt uns unter die Folge in den Blog bitte, was ihr mit dem Fotobuch Gutschein machen möchtet, wie euer Fotobuch ausschauen soll, welches Thema, Aufbau, eine kurze Vorstellung von der ganzen Geschichte, damit wir uns eine Idee darüber machen können, was ihr da daraus macht, und suchen uns die coolsten Ideen raus. Zweitens, ihr schickt uns 2 Bilder zu dem Thema, bitte an die E-Mail-Adresse fotopodcast@mypixstar.com.
Steht da nochmal in den Shownotes.
Genau. Steht da noch drunter, und wenn ihr es da nicht findet, guckt einfach in Folge 10. Auch da steht es nochmal drunter. Und natürlich mit der Gültigkeit 30.11., das ist aber zu schaffen. Ihr könnt ja jetzt schon anfangen zu setzen und dann den Gutschein einsetzen. Den Erfahrungsbericht. Und den Erfahrungsbericht hätten wir gerne. Und wie ihr Lust und Laune habt, auf jeden Fall vielleicht kurz schriftlich. Und sehr cool wäre es, wenn ihr Lust hättet, ein Interview mit mir darüber aufzunehmen. Das kann über Skype funktionieren oder über StudioLink. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, das auf jeden Fall aufzuzeichnen. Das tut nicht weh, ist eher lustig. Und warum nicht einfach mal mit in einer Folge von fotopodcast.de auftauchen? Ich glaube, es ist eine coole Geschichte, ein cooles Angebot. Und ich hoffe, dass viele von euch mitmachen. Wir sind nämlich neugierig darauf, was ihr so fotografiert und wie ihr das Ganze umsetzen wollt.
Ja, das klingt sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Bilder und vor allem freue ich mich drauf, zu sehen, wie die Bilder auf dem Bilderrahmen eindrödeln oder eintropfeln.
Das, ja, wenn das Ding so hinter mir düdelt und jedes Mal ein neues Foto kommt und ich wirklich gespannt bin, was denn da kommt.
Ja.
Es wäre natürlich gut, wenn ihr in eurer Beschreibung es so beschreiben könnt, dass ich die Fotos zuordnen kann, weil ich leider von 2009 bis heute nicht mehr weiß, ob ich erkennen kann, wer sie mir geschickt hat. Aber das werde ich noch rausfinden.
Ja, falls es nicht zuzuordnen ist oder vielmehr ein Tipp, setz doch einfach ein Wasserzeichen unten irgendwo ganz klein in die Ecke, so dass es nicht so ins Bild reinragt, mit eurer E-Mail-Adresse, dann ist es direkt zuzuordnen. Wäre so ein Tipp.
Jo, sehr cool. Prima. Jetzt sind wir mal gespannt auf das, was da kommt. Und wir hatten ja schon ein Thema gerade angesprochen, Virtual Reality. Und da gab es schon seit ein paar Jahren immer mal die Möglichkeit, virtuelle Rundgänge zu gestalten. Und Neufi, du hast dich so ein bisschen gewundert, dass das Ganze eigentlich trotz dem neuen Hype der VR etwas ruhiger geworden ist.
Ja, also das hat mich wirklich gewundert. Die ganze Fotokina war voller VR, voller 360-Grad-Kameras. Aber irgendwie hat mir, also um es nochmal von vorne aufzurollen, also die mit diesen 360-Grad sphärischen Panoramen, die da geschossen werden, da gibt es ein paar Kameras, die können das auf einen Knopfdruck. Das heißt, ihr macht ein Foto rundum. Da habt ihr natürlich klar eure Hand oder irgendwie Stativ oder sowas im Weg. Da müsst ihr eben, das müsst ihr rausretuschieren dann nachher, oder ihr könnt es auch sein lassen, wie ihr eben das gerade wollt. Aber jetzt will man ja so ein 360-Grad-Panorama will man ja auch irgendwie zeigen. Und dafür gibt es Viewer. das wir dann irgendwie eingebettet in eine Webseite. Und vor einigen Jahren kam das Thema auf von virtuellen Rundgängen. Und ich habe das mal ausprobiert. Ich habe da mal einen virtuellen Rundgang gemacht bei uns von der Stadtkirche. Das haben wir auch in einer Fotopodcast-Folge, habe ich darüber schon mal erzählt. Aber irgendwie hat sich da im Bereich der Software, also nach meinem Empfinden, vielleicht sagt ja jetzt jemand, hey, da gibt's was ganz Tolles. Aber ich fand das, ich fand einfach, das war relativ kryptisch. Also ich als ITler bin schon in der Lage, da irgendwie mal ein XML zusammenzuklöppeln, sage ich mal. Also so ein XML-Konfigurationsfile von diesem KR-Pano, was ich da genutzt hatte. Aber da gab's auch paar kleine Hilfen, alles gut. Aber dass das wirklich intuitiv bedienbar war, das kann man davon nicht sagen. Also das ist jetzt nicht komplett grafisch bedienbar, sondern da musste man wirklich mit XML und HTML und sowas rumklöppeln. Also das ist eher was für ein, ich sag mal jetzt, ich will es nicht übertreiben, also Webprogrammierer muss man nicht sein, um das zu verstehen. Aber man darf halt auch keine Angst vor irgendwie Textkonfigurationsfiles haben. Und dass es einem da jetzt nicht wirklich wesentlich einfacher gemacht wird, das hat mich so ein bisschen gewundert. Aber vielleicht hat ja auch jemand von unseren Hörern da einen Tipp. Vielleicht gibt's ja da auch was, was einfach nur auf der Fotokina an mir vorbeigegangen ist. Das mag sein. Also wenn jemand da einen Tipp für mich hat, würde ich das gerne mal aufnehmen. Weil das wundert mich schon so ein bisschen, dass es da eigentlich, ja, also gefühlt in den letzten 3 Jahren irgendwie keinen Fortschritt gab. Oder wisst ihr da was, Jungs?
Leider nicht wirklich was Aktives.
Aber ihr seid doch nicht so die 360 Grad Virtual Reality Rundgang-Leute.
Nein, aber kann man Thomas dann mal fragen, weil er macht ja da in der 360 Grad Fotografie eine ganze Menge.
Ja.
Also ich habe ja auch ein Programm, dieses Panorama Studio 3, da finde ich eigentlich, also dass du dann die einzelnen Panoramen zu so einem Rundgang zusammenfügst, finde ich eigentlich easy geregelt. Ne? Du hast halt immer den, Übergang, sag ich mal, wo du so reinzoomst ins Bild und kommst dann wieder irgendwo an eine Stelle bei dem anderen Panorama raus.
Genau. Ne? Aber genau da hakt es halt dann in meinen Augen, weil wenn du dich durch den Raum durchbewegst, dann bewegst du dich immer in eine gewisse Richtung, und zwar in die Laufrichtung. Und wenn du dich zurückbewegst, dann will ich aber auch, wenn ich mich dann in das nächste Panorama reinbewege, aber auch in die Richtung zurückbewegen, der ich mich jetzt bewege und nicht in eine festgelegte Richtung immer. Und so diese Kleinigkeiten, die dann so einen virtuellen Rundgang einfach auch wirklich rund machen, die haben wir da immer gefehlt bei diesen Tools. Und das habe ich so den Eindruck, dass das irgendwie, da also scheint sich kaum noch einer drum zu kümmern.
Hatte ich jetzt bei dem Viewer, den ich da auch habe, ist das auch nur so, also so statisch in dem Sinne. Ne?
Du kommst eben in ein Panorama rein, du hast einmal eine Richtung festgelegt und egal von wo du in den Raum reinkommst, du guckst immer in dieselbe Richtung.
Richtig.
Ja. Und gerade weil das Thema ja auf der Fotokina so gehypt wurde, hätte ich eigentlich erwartet, dass es da mal vorangeht, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht festgestellt. Oder ich habe es übersehen.
Ja. Habe ich aber auch nicht gesehen. Ja, vielleicht Thomas beim nächsten Mal, weil das, glaube ich, schon ein bisschen eher drauf geachtet haben wie wir.
Das kann sein, aber ich glaube fast nicht, dass er was gefunden hat. Aber okay, vielleicht tut sich da ja noch was.
Wir schließen jetzt keine Wetten ab.
Nein, keine Wetten. Ja, und auf der Fotokina gab es ja sogar auch ein paar Sachen zu kaufen. Da habe ich nach der Fotokina noch zugeschlagen. Und zwar bin ich hier in Berlin, bin ich beim Calumet vorbei und habe mir noch ein Grafiktablett gekauft. Ich hatte ja vorher ein ziemlich in die Jahre gekommenes Pen and Touch von Wacom. Das hatte ich, das hat man lange Jahre gute Dienste geleistet. Aber da gibt's jetzt keine Treiber-Updates mehr für. Ich war bei Wacom auf dem Stand, hab die gefragt. Nee, da wird nichts mehr gemacht. Das ist einfach, das ist einfach inzwischen einfach zu alt. Und da dachte ich mir, so ganz ohne Grafiktablett willst du irgendwie auch nicht retuschieren müssen. Ich will nicht sagen, dass man unbedingt ein Grafiktablett braucht, um retuschieren zu können. Das ist Quatsch. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann hat man sich eben dran gewöhnt und will es nicht mehr missen. Also musste das eben ersetzt werden irgendwie. Und da habe ich mich jetzt auf der Fotokina habe ich mir das Intruse Pro M hatte ich mir angeschaut. Also das in der mittleren Größe. Und muss sagen, das ist mir, also für mich muss so ein Grafiktablett auch irgendwie mobil transportabel sein. Und das war mir einfach zu groß. Drum habe ich mich jetzt für das S entschieden. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von dem Ding. Der Michael, du hast das ganz Große, ne?
Jo, ich habe auch mal dementsprechend mich ein bisschen erneuert. Das heißt aber, da ich ja derzeit über zwei Büros verfüge, habe ich in einem ein altes und im anderen das neue. Und habe mir das Wacom Intuos Pro L, also das Große, gekauft und bin ebenso begeistert. Muss aber dazu sagen, ich bin es halt schon gewohnt, dass ich bisher immer wenigstens ein DIN A4-Blatt unter eine Haltescheibe zum Abzeichnen legen konnte. Also ich brauche eine gewisse Größe, mit der ich arbeiten kann. Ansonsten gebe ich dir recht, zum Retuschieren braucht man es nicht unbedingt, aber es ist unheimlich hilfreich, wenn man pixelgenaue Freistellung betreibt. Weil das geht wesentlich genauer mit einem Pen als mit einer Maus. Ansonsten habe ich dir gegenüber, wie auch das M, insgesamt 8 Schalter auf der linken Seite.
Ja, ich habe nur 6, aber damit kommt
es. Du hast nur 6, aber das macht gar nichts. Damit kann man durchaus gut arbeiten und leben. Ich sage mal, es kommt mit einer Software, die, wenn man es an einem Rechner hängt, der 2 Bildschirme betreibt, auch das Tablet komplett über 2 Bildschirme laufen lässt.
Ja, das kannst du sogar umschalten.
Kannst
dann umschalten, ob du dann den linken oder rechten Monitor willst oder ob du es auf beiden haben willst.
Richtig, das musste ich auch erstmal machen, weil ich es am Anfang sehr störend fand. Ich fand auch diese Touch-Steuerung, das hat ja dann eine Touch-Steuerung, also man kann dann schon wie auf dem iPad auch dementsprechend über anderen Systemen Finger auf, größer, Finger zu, kleiner und man kann es drehen.
Ja.
Also 2 Finger drauf und dann drehen, dann dreht sich auch das Bild in Photoshop bei der Bearbeitung.
Ich muss aber sagen, da finde ich das Touchpad auf dem MacBook Pro besser.
Gut, habe ich ja nicht. Okay. Aber ich muss sagen, das Links- und Rechtsschieben funktioniert nicht so wirklich gut. Also wenn ich ein Bild nach links schieben will und nach rechts, bin ich immer noch schneller mit der Maus und festhalten und schieben, als bis ich warte, bis das Touchpad anspricht. Aber das Größer-Klein und vor allem das Drehen. Und ich habe ja Stärken und Schwächen in der Freihandzeichnung. Ich kann immer unheimlich gut von rechts nach links zeichnen. Ich bin Rechtshänder. Da bin ich unheimlich firm, da kann ich gerade Linien ziehen, da kann ich auch einen Radius super gut ziehen, fast immer punktgenau. Das ist die Übung, das ist relativ einfach. Mhm. Aber von links nach rechts ist es für mich unheimlich schwierig. Von links oben nach rechts unten ist es nochmal ein Ticken schwieriger. Und dann drehe ich jetzt mittlerweile einfach das Bild, dass ich wieder von rechts nach links zeichne und drehe es dann wieder zurück.
Ja, das ist überhaupt ein gern gemachter oder ein gern genommener Trick, den die Retuscheure da benutzen. Weil von oben nach unten oder von unten nach oben zeichnet sich es einfach leichter als in der horizontalen. Und da drehen viele einfach, das kann man in der Funktionstaste hier belegen. Dann kann man das gerade um 90 Grad nach rechts drehen oder nach links, je nachdem, wie man es braucht. Dann kann man von oben nach unten oder von unten nach oben zeichnen.
Ja, oder halt mit 2 Fingern auf das Touchpad und dann einfach drehen. Das geht auch.
Ja, das geht auch. Ja.
Das geht noch
schon. Ah, so, okay. Ja, ich hab den Touch meistens ausgeschaltet.
Ich immer dann, wenn ich parallel was schreibe auf der Tastatur, die dann dahinter liegt, weil es ist ja relativ groß. Aha. Und dann hänge ich mit den Handgelenken da drauf und dann geht irgendwie nichts mehr oder es kommt nur Mist raus.
Ja.
Dann schalte ich Touch aus.
Was ich da auch bei dem Treiber eigentlich sehr klasse finde, ist, dass du die Belegung der Funktionen, also wie gesagt, also ich habe ja auf der linken Seite so 6 Funktionstasten und diesen, wie nennt man das, dieses Kreisding da, diesen Wheel oder wie der auch immer heißen mag. Das ist so ähnlich wie bei dem Ur-iPod, diese Drehbewegung da, ne? Weißt du, wer den vielleicht kennt. Da habe ich drauf meistens so Pinsel größer, kleiner, Härte mehr oder weniger und solche Sachen habe ich da immer eingestellt. Den finde ich auch ziemlich cool. Und im Treiber kannst du halt da einstellen, wie du die Funktionstasten und den Wheel belegen willst, in verschiedenen Programmen. Das heißt, die Funktionstastenbelegung in Photoshop, die kann ganz anders sein als in Capture One beispielsweise. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, und dann ist noch so ein Wireless-Kit eingebaut. Da ist so ein Funkknupsel drin. Das kennt man von so Funkmäusen, kennt man das. Funktioniert ganz ähnlich, einfach reinstecken, Verbindung aufbauen, da ist eine eingebaute Batterie mit drin. Was heißt eingebaute? Nee, da ist eine Batterie, die man reinstecken kann, mit dabei. Also das ist alles mit an Bord und ich bin ziemlich begeistert. Ich habe mir jetzt, da ist ja bei dem Stift, sind ja auch verschiedene Spitzen dabei. Hast du damit mal rumgespielt, Michael?
Nee, bisher noch nicht, weil die Standardspitze mir vollkommen ausreicht. Aber interessant finde ich, wenn du rumdrehst, kannst du löschen.
Genau. Mit Bobbes hätte ich beinahe gesagt.
Das ist ja noch dezent.
Ja, also wenn man rumdreht, kann man löschen, ja. Aber ich hab ein paar Spitzen ausprobiert und ich muss sagen, die schwarze Spitze mit dem weißen Knupsel vorne, also mit der weißen Spitze vorne dran und einem schwarzen Schaft, die gefällt mir eigentlich am besten. Also das, man zeichnet deswegen nicht anders. Das rutscht nur anders. Also das gleitet halt ein bisschen weicher, würde ich sagen, ja. Aber das ist eine reine Gefühlssache. Aber ich bin da ziemlich begeistert von diesem Grafiktablett. Ja, und dachte, das machen wir hier mal zum Thema.
Gut, ich werde die andere Spitze mal testen und dann in einer der kommenden Folgen was dazu sagen. Aber es ist durchaus interessant und lohnt sich. Ich hatte ja noch so ein kleines Bamboo-Board, das es mal irgendwann zu einer Software dazu gab. Und da habe ich meine Krise bekommen, weil das war immer so klein,
ne?
Ja, kratzig und eben so klein, dass man immer bis zu einem gewissen Punkt führen musste, losgelassen hat, unten wieder aufgenommen hat und weitergeführt hat, weil der komplette Bildschirm nicht dargestellt wurde auf dem Ding.
Ach so, ja. Das,
und das
ist,
fand ich nervig. Wenn ich es gewohnt bin, dass immer der komplette Bildschirm dargestellt wird, war das für mich eine unheimlich schwierige Situation.
Also wenn jemand sich für das Thema interessiert, dann probiert's aus, aber legt's nicht gleich zur Seite. Weil das ist halt links oben in der Ecke ist links oben auf dem Bildschirm und rechts unten ist rechts unten. Das ist nicht so, dass man so nachschiebt wie mit der Maus oder sowas. Man muss sich da schon so ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es unheimlich präzise.
Und, super Werkzeug.
Ja, und was es für mich auch gelöst hat, das ist, ich habe so eine leichte Entzündung am Ellenbogen bekommen, dadurch, dass ich den ganzen Tag am Rechner sitze, also jobmäßig eben. Und da hat sich so eine Entzündung so ein bisschen breit gemacht und seit ich wieder regelmäßig jetzt mein Grafiktablett benutze, ist das wirklich besser geworden. Also das ist schon, das ist einfach eine andere Bewegung, einfach als wenn ihr schreiben würdet. Aber das war nicht alles, was ich gekauft habe.
Haha, da hat jemand Geld
rausgebracht. Ja, gab's.
Ja, ich habe mir, also ich bin damit so die ganze Zeit schon so ein bisschen schwanger gegangen. Daher mein Bauch, ne, klar. Und zwar, ich hatte...
Nicht zu schwer, nur zu dick.
Genau. Ich bin nicht zu dick, ich bin nur zu klein.
Kompakt.
Okay, aber das lassen wir jetzt besser. Nein, ich musste meinen Kolorimeter mal langsam ersetzen, weil ich hatte noch einen Spider 3.
Ich habe einen 5.
Und da gibt es halt auch jetzt keine aktuelle Software mehr für. Und da hatte ich mich ein bisschen umgeguckt und ich habe mich jetzt für den X-Rite i1 Display Pro. Wer macht eigentlich die Produktnamen? Egal. Für den habe ich mich entschieden. Also von der Funktion her ist er eigentlich ganz ähnlich wie der Spider. Der wesentliche Unterschied im Aufbau ist, dass Data Color, also die Herstellerfirma von dem Spider, die benutzen wohl organische Filter und X-Rite benutzen eben keine organischen Filter, die sollen länger halten. Ich habe bei dem Spider 3 zwar auch über die Zeit jetzt nichts zu meckern gehabt, aber vielleicht, wenn man das Ding offen stehen hat oder sowas, könnte sein, dass es sich vielleicht eher dann irgendwie Alterungserscheinungen oder sowas breit machen. Also ich finde den ganz gut, weil der tut das, was er soll. Man kann natürlich man kann das Display messen und dann werden eben Korrekturlinien oder Korrekturwerte dann an die Grafikkarte übergeben, so dass die richtige Farbe angezeigt wird. Aber das ist nicht alles. Mit dem kann man auch noch die Verteilung, die Helligkeitsverteilung einmessen und ein bisschen korrigieren. Und man muss das Ding einfach nur umdrehen, dann steht es auf dem Schreibtisch und das Ding misst dann auch noch die Umgebungsbeleuchtung und vor allem auch die
Farbtemperatur
der umgebenden Beleuchtung. Also das kommt, das hat natürlich auch seine Grenzen, wenn du jetzt irgendwie von rechts eine relativ helle warme Lampe hast und von links kommt Tageslicht direkt am Fenster rein, dann würde ich behaupten, dass das Ding vielleicht auch irgendwie ins Schleudern so langsam kommt. Also diesen Extremfall habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das Ding macht einen guten Eindruck, ist sehr kompakt, liegt jetzt in meiner Tasche und mit dem Ding kann man sogar auch einen Beamer kalibrieren. Also macht einen guten Eindruck. Hab das jetzt schon, also seit der Fotokina hier im Einsatz. Es war kurz danach, war es gleich zu Hause in der Post. Und ich bin da ziemlich begeistert, muss ich sagen, von dem Ding. Ich kenne jetzt allerdings den Spider 5 nicht. Da hat sich sicherlich in der Software auch was getan. Aber der Michael hat den ja, vielleicht kannst du ja so ein bisschen was darüber erzählen, wie das Ding so funktioniert.
Ja gut, ich sag mal, im Endeffekt ähnlich. Ich habe den Spider 3 auch gehabt und dann diesem Studio Sonderedition Set, das heißt mit Druckerkalibrierung und. Und dann kam halt auch, dass der 5er kann wesentlich besser Grautöne differenzieren und die Helligkeit unterscheiden und noch besser anzeigen. Und habe da mal eine 5er investiert. Da kommt eine kleine schöne Schachtel, kann auch Beamer, Bildschirme, LCDs oder Röhrenbildschirme kalibrieren und macht das auch mit der Einbindung des Umgebungslichtes. Kann die Farbtemperatur mit berücksichtigen. Allerdings ist eins immer gleich, ganz egal welchen du hast. Und das sollte man auf jeden Fall wissen. Man sollte immer dafür sorgen, dass das Umgebungslicht dann auch gleich ist, weil wenn ihr mit Umgebungslichtmessung einen Bildschirm einstellt, sollten danach, damit die Kalibrierung auch funktioniert, Umgebungslicht und das Umfeld, in dem ihr euch bewegt, identisch sein. Es bringt nichts, wenn ihr das in einem abgedunkelten Raum einmesst und danach euch in die Sonne setzt.
Ja,
das ist richtig. Dann ist die Darstellung soweit nicht mehr richtig.
Aber dann kann man ja nochmal einen Messdurchlauf machen und dann hat man das ja wieder rauskorrigiert.
Genau, wenn man dann wieder ins Dunkle geht, macht man wieder einen neuen.
Genau. Ist aber einfach so, ne? Also das ist so, das ist so der typische Einsatzfall eines Notebooks.
Ja, wobei Notebook finde ich immer sowieso, hat immer was mit Blinkwinkeln und Betrachtungswinkel zu tun, bis man den richtigen Kontrast erkennt und. Aber es funktioniert auch da.
Ich gebe dir recht, aber wenn du nichts anderes hast, nimmst du auch ein Notebook.
Klar, logisch. Wenn nichts anderes hat, nehme ich auch eine Taschenlampe zum Ausleuchten
und
kann fotografieren. Geht auch. Also
ist du nimmst sicherlich nicht, wenn du irgendwie auf Reisen gehst, dein großes Display mit. Und das ist einfach für Leute,
ich nehme aber auch mein Kalibrierungsgerät nicht mit, weil ich sage, bei 30 Tagen Kalibrierung, alles gut.
Ja.
Mein Laptop ist grob. Und dafür habe ich hier meinen Hardware-Kalibrierten und daneben noch einen Software-Kalibrierten. Die sind zwar nicht identisch, aber ich kann zumindest relativ gut mitarbeiten.
Nö, das ist, da muss halt jeder selbst wissen, wie er sich das organisiert, aber das funktioniert am mobilen Gerät als auch am festen PC.
Und ist auf jeden Fall zu empfehlen, denn ihr solltet wissen, im Internet gibt es keine Farbverbindlichkeit. Ist auch logisch, denn wenn ihr an einem kalibrierten Bildschirm arbeitet, gehen wir mal davon aus, ihr habt den Software kalibriert oder ihr habt einen Hardware kalibrierten Bildschirm, ist ganz egal. Ihr habt dadurch eine ganz feine Abstufung der Schwarz-, Grau-, Weiß-Verläufe, ihr könnt genau die Farben differenzieren, ihr macht euch auch dementsprechend Arbeit, stellt das alles fertig und stellt es dann zum Beispiel online, nehmen wir eBay, ist überall zugänglich, aber es kann auch Amazon, es kann auch ein Online-Händler sein, das ist vollkommen egal. Da findet ihr meistens genau den Zusatz, dass die Bilder nicht farbverbindlich sind. Warum? Ihr habt einen kalibrierten Bildschirm, der andere auf der anderen Seite vielleicht nicht. Dem fällt das Tageslicht in den Bildschirm, er stellt ihn dunkler, weil er sieht nichts mehr. Der andere sitzt im dunklen Raum und stellt ihn heller, weil er kann es nicht genau erkennen. Und das verändert natürlich dann eure gesamte Arbeit. Auch wenn das Bild auf einer farbkalibrierten Basis erstellt worden ist, ist es beim Betrachter gegebenenfalls anders. Ja. Also wundert euch nicht. Nur wenn ihr einen ordentlich kalibrierten Bildschirm habt, könnt ihr zumindest dafür bürgen, dass euer Bildschirm nach dem und dem Bereich eingestellt ist, mit dieser Gamma-Kurve, mit dem Weißpunkt, dem Schwarzpunkt und. Da habt ihr zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, auf meinem Bildschirm passt alles. Wenn es auf deinem Bildschirm anders ist, müssen wir mal schauen, aber man kommt in der Verhandlungsbasis und die sorgt manchmal auch für graue Haare.
Ja, aber das macht nichts, die habe ich ja schon. Ich hätte jetzt nur eine kleine Korrektur. Normalerweise stellt man doch einen Monitor eher dunkler im dunklen Raum und heller, wenn es hell wird, oder? Hast du gerade falsch rum erzählt. Aber es macht
nichts. Macht nichts. Macht nichts. Auf jeden Fall die individuelle Anpassung der Person vor dem Bildschirm.
Genau. Ich passe ja auf. Haha.
Dankeschön.
Ja,
und Andreas hat sich weiter informiert über Sony. Das nimmt kein Ende. Wer Sony-Fotograf ist, bleibt am Ball.
Ja, man muss sich halt bei Sony ein bisschen mehr rumgucken und ich war immer schon auf der Suche nach einem Blitzsystem, also normale Systemblitze, wo man auch mal entfesselt blitzen kann. Ich hatte jetzt jahrelang diesen HVL43, also von Sony ein Systemblitz, und den dann ansteuern über TTL oder HSS gab es meiner Meinung nach immer nur dieses Photix Odin, diese Steuerung, die jetzt auch nicht gerade ganz billig ist. Und durch Zufall bin ich jetzt auf einen chinesischen Hersteller gestoßen. Die heißen Godox. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Da gibt es, wo die machen auch für Canon und Nikon.
Zum Teil eher hochpreisig manchmal.
Haben nicht ja. Und also es hat auch nichts mit plastischer Chirurgie oder sowas zu tun, so von wegen Botox.
Nein. Godox.
Ach so, Godox.
Ja, muss ich sagen. Also ich habe einen Link in die Shownotes gepackt. Da gibt's drei Blitze mit Sender für einen Preis. Da kriege ich nicht mal einen Sony-Blitz dafür. Also wo ich auch entfesselt, sage ich mal, HSS und TTL blitzen kann. Also ich bin jetzt auch nicht so der Blitzer, habe aber gesagt, für den Preis muss ich mal ausprobieren. Also
der Andreas ist kein Blitzer.
Ist kein Blitzer. Ja. Und muss ich wirklich sagen, also die ersten Tests, so was ich damit gemacht habe, bin ich echt so zufrieden. Also es ist Anleitung nur auf Englisch. Wer Chinesisch kann, gut. Der soll sich das durchlesen.
Aber Sony ist doch japanisch, oder?
Sony sind Japaner, aber der Blitzhersteller ist immer ein Chinesen. Okay. Weil sonst muss man ja, Sony hat halt, sag ich mal, mit dem Blitzschuh am Anfang, wo noch die alten Minolta-Anschlüsse sind, Blitzschuhe, das ist jetzt ein System quasi, wo auf die neueren passt, also diese Alpha 7 Serie, die 99, die 86, da passt das drauf. Also das ist ja dieser Norm Blitzschuh oder wie sich das schimpft. Keine Ahnung. Aber da ist ja man wieder, also ich finde es irgendwie total verwirrend. Entweder, weiß ich nicht, fehlt mir da Hintergrundwissen, aber das ist, diese Systeme an sich, dann kann man keinen von Canon oder Nikon nutzen, weil das wohl mit der Übertragung nicht hinhaut, wo dann die Kontakte sitzen, da macht ja jeder seine eigene Suppe und da war ich eigentlich ganz froh, auf dem Hersteller gestoßen zu sein und werde das jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Also ich habe da auch schon ein paar Projekte im Kopf, wo ich die mal nutzen kann. Ja, einfach nur mal gucken, wer auf der Suche auch nach sowas ist. Kann ich bis jetzt nur empfehlen. Mal sehen, wie der Dauertest dann läuft, aber bis jetzt eigentlich sehr zufrieden.
Wie ist es eigentlich beim Blitzen bei Sony? Die hatten ja früher, hatten die ja immer den Mittenkontakt nicht in der Mitte sitzen. Deswegen haben die Standardanschlüsse, zumindest beim manuell Blitzen, nicht funktioniert. Haben die das inzwischen in die Mitte gepackt oder braucht man da immer noch einen Adapter?
Nee, also du brauchst eigentlich keinen Adapter. Also das ist schon in der Mitte.
Okay, super.
Da hat Sony was dazugelernt. Also,
ja, das wird ja auch Zeit.
Lernt nicht aus.
Naja, habe ich schon in der Vergangenheit ab und zu schon mal erzählt von meinen Schülern und Problemen mit Sony-Kameras.
Ja.
Und natürlich auch dem herzlich willkommen zu endlich keine Blendensimulation mehr, beziehungsweise abschaltbare Blendensimulation und eben Veränderung des Blitzschuhadapters.
Genau.
Das haben sie mal ganz gut gemacht. Also das.
Ja.
Aber es ist halt nicht so die Auswahl wie Canon, Nikon. Ne? Egal, ob es jetzt Blitzsysteme sind oder.
Ja gut, aber ich sag mal, dafür haben die auch einen anderen Bekanntheitsgrad, sag ich mal ganz ehrlich, über die ganzen Jahre.
Richtig.
Und Sony ist dann noch relativ jung. Und genau. Ich will ja mal ganz frech sagen, man findet ja kaum noch einen Kamerahersteller, der namhaften Hersteller, und da gehört Sony mit dazu, der schlechte Ware produziert. So. Nur es gibt weniger Alternativen, sag ich mal. Also klar, die ganzen Zubehörhändler haben sich auf die großen Marken erstmal konzentriert. Warum?
Ist klar.
Viel mehr Nutzer, viel mehr Modelle, von günstig bis teuer. Gibt es da eine riesen Bandbreite und man erreicht einfach viel mehr Menschen.
Klar.
Ja. Man findet von Sony auch alles, was man braucht. Man muss halt ein bisschen gucken und man ist halt jetzt nicht von Drittherstellern, sage ich mal, bei Linsen oder so, von Sigma oder Tamron, gibt es halt jetzt nicht so viel Auswahl wie bei Canon, Nikon, was auch immer.
Ja. Aber macht die Entscheidung auch ein bisschen leichter.
Ja, also ich habe alles, was ich brauche. Also von daher vollkommen zufrieden.
Mhm. Super.
Wird doch. Also in der Richtung. Bleiben wir einfach mal am Ball und gucken mal, was sich bei Sony noch so alles verändert. Und auch bei anderen Marken. Und ich finde es ja großartig, dass wir mit 5 Redakteuren 4 Marken vertreten. Und jeder ein bisschen was erzählen kann aus seinem Bereich. Und wir auch trotzdem den Blick nicht einfach verlieren auf all das, was so drumherum noch passiert. Ja, und ich habe was eigentlich mit der Fotografie wenig zu tun hat, aber ich bin ja auch stellenweise als Videograf unterwegs und filme für Dokumentationsgeschichten und für Produktionsprozesse und verschiedene andere Geschichten. Habe dem nächsten November eine ganz coole Geschichte in Frankreich, von der ich euch dann erzählen werde, wenn ich zurück bin. Das ist auf jeden Fall der Knaller. Ich freue mich wie ein kleines Kind vor Weihnachten. 3 Drehtage. Aber hatte jetzt mal eben genau die andere, eine ganz andere Situation, anstatt hinter der Kamera zu stehen und Regieanweisungen zu geben oder Input oder sich ein Konzept zu überlegen, stand ich mal ein zweites Mal für ein renommiertes Unternehmen hier in Fulda vor der Kamera. Das habe ich vor 1,5 Jahren schon mal gemacht. Parallel zu Neufi, der in seinem Blog was über Saal Digital geschrieben hat, stand ich damals das erste Mal im Januar 2015 vor der Kamera, hatte ein E-Casting und habe mich dann auf eine, ja, ich sag mal, stumme Rolle vorbereitet, Kunde bzw. Angestellter, und stand mitunter ja auch in Unterhose mal in einem Markt. Ich habe darüber schon mal berichtet.
Stimmt, ja, ich erinnere mich.
Ja, von einem Alkoholiker bis zu. Und jetzt kam eben das Unternehmen wieder auf die gleichen Darsteller zu, also die Kollegin, die mit dabei war, und ich. Und ich sollte diesmal ausschließlich Kunden spielen, sie dafür die Fachangestellte des Unternehmens, gerade in der Fleischabteilung und auch dann gegebenenfalls bei Reklamationen und Besänftigung von Kunden. Und man bekommt so einen Einblick in das Hintenrum, wie die Mitarbeiter geschult werden, denn es ist der zweite Schulungsfilm, bei dem ich mitspiele. Ja, und es ist immer interessant zu sehen, wie denn der Kollege hinter der Kamera arbeitet, wenn man selber auch ab und zu hinter der Kamera steht. Mhm. Und waren das vor 1,5 Jahren noch André und sein Team aus der Schweiz, war es jetzt Matthias und sein Team hier aus Fulda. Und klar, ja, ich packe meine 5D Mark III aus mit meinem 70-200 und da kommt natürlich die Frage auf, bist du Fotograf oder, nee, ich bin Fotograf. Ah, und wo bist du? Ich habe das in das Studio. Was, du bist der zweite Mann da hinten? Sag ich, ja, ich bin der zweite Mann. Gut, kurzes Gespräch. Und interessant zu sehen, wie jeder es anders angeht. Also André hat vor 1,5 Jahren seinen Film gedreht mit verschiedenen Perspektivenwechseln, auch mal bodennah und ein paar verrückteren Ideen zum Teil. Matthias hat auch einen guten Job gemacht, aber ist wieder ganz anders rangegangen. Und das hat mir einfach nur gezeigt, und das macht es ja auch so wunderbar, dass jeder von uns individuell ist. Jeder von uns hat seine Art und Weise zu arbeiten. Jeder hat seine Herangehensweise, seine Ansichtsweise. Jeder hat seine eigenen Ideen. Und das macht den kreativen Prozess aus. Und das sorgt auch dafür, dass wir eigentlich nicht vergleichbar sind.
Ja,
ist richtig.
Muss es richtig. Und das ist auch gut so.
Ja, das ist unheimlich wichtig.
Ja, es ist ja dieser Spruch, es wurde alles schon mal fotografiert, aber noch nicht von jedem. Ne?
Ja.
Das ist ja, jeder guckt anders, hat da andere, weiß nicht, auch Emotionen oder einen anderen Blickwinkel, und dann entstehen da völlig neue Bilder. Ne?
Also, ja, durchaus.
Das ist ja auch das, was ich meinen Workshop-Teilnehmern oder auch meinen Schülern gesagt habe. Lasst uns gemeinsam durch die Stadt gehen und jeder von uns fotografiert das Gleiche. Wir werden nachher ganz viele unterschiedliche Bilder haben. Mhm. Einer geht mehr in die Hocke, der andere bleibt mehr stehen, der nächste dreht die Kamera. Und das macht es sehr vielseitig. Und das ist halt beim Filmen ja nochmal ein Ticken anders, wenn der Sound noch dazu kommt. Jetzt hat man eine Sprechrolle und mussten so lustige Sätze wie, also ich war Kunde und musste eine verschimmelte Käsescheibe reklamieren. Und ich esse ja auch eh keinen Käse, aber ich habe halt Käse reklamiert, auch gut. Und dann hatte ich den Satz zu sagen, und jetzt muss man genau zuhören, ich wollte den Käse für eine Pizza für die Geburtstagsfeier meiner Tochter machen.
Boah.
Und da habe ich gesagt, nee, Ich wollte den Käse machen, ich mache keinen Käse, ich wollte ihn kaufen oder verwenden. Also.
Ja.
Sehr lustig, aber toll. Also ich sag mal, ja, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Art und Weise und eben genau darum geht's. Und wenn ihr rausgeht und fotografiert oder auch filmt, ganz egal, ob jemand sagt, habe ich schon mal fotografiert, da war ich auch schon mal filmen, glaubt uns, jeder von uns macht es zu etwas Besonderem, nämlich zu seinem eigenen Werk. Sein eigenes Foto, sein eigener Film, seine eigene Perspektive, seine eigene Ansicht. Der Fokus wird woanders hingelegt. Es ist toll, dass wir die Chance haben, uns einfach ein bisschen austoben zu können und das so aufzunehmen und festzuhalten, wie es uns gefällt. Ja, und das klang fast wie so eine kleine Predigt zum Sonntag, aber wir haben heute Mittwoch.
Wir haben heute Mittwoch und der Andi ist immer noch nicht fertig mit dem Einkaufen.
Oh je,
ja, noch was aufgekauft.
Jetzt habe ich mir ein neues Grafiktablett gekauft, ich habe mir einen Kolorimeter gekauft und dann ist die Tasche kaputt gegangen. Nee, die war schon vorher ziemlich hin und die war auch schon ziemlich alt und runtergenudelt. Und ich habe ja die ganze Zeit schon so ein bisschen mit dem Everyday Messenger von Peak Design geliebäugelt und den habe ich mir auf der Messe auch nochmal angeschaut. Und da habe ich mir bei Enjoy Your Camera, habe ich mir den auch gekauft. Und muss sagen, die Tasche ist kleiner, als ich dachte. Das ist eine tolle Tasche, aber dennoch für so ein Everyday Messenger, muss ich sagen, fehlen mir da so ein paar Sachen. Und zwar eine Sache, die ich vermisse, das ist einfach mal ein Platz, wo ich mal einen Kuli reinstecken kann. Natürlich kannst du einen Kuli irgendwie so an diese Trenner, die da drin sind, stecken. Aber ich muss sagen, einfach mal so einen kleinen Schlitz oder so ein paar kleine Schlaufen, wo man mal einen Kuli reinstecken kann, wäre. Es ist jetzt kein Beinbruch, ne? Aber das sind so, weil die Tasche halt auch so gehypt wurde. Also es ist eine tolle Tasche, keine Frage. Aber für eine Tasche, die im UVP kostet die, glaube ich, 249 Tacken oder sowas, da hätte ich mir sowas dann schon gewünscht. Also auf der Messe war es ein bisschen günstiger. Ich habe halt eine Tasche gesucht, also habe schon die ganze Zeit nach einer Tasche Ausschau gehalten, die ich tagsüber also so fürs Büro benutzen kann, also so ein Messenger-Bag eben, wo ich ein Notebook reinstecken kann und mein Grafiktablett und das ganze Zeug, aber auch eine Kamera mitnehmen kann. Und da finde ich die, also vom System her, finde ich die schon ziemlich genial. Die Einstellmöglichkeiten, die man so am Gurt hat, die ist ab und zu mal ein bisschen verwirrend, finde ich, weil da ist noch so ein Haken, da kannst du es nochmal weiterstellen, um dann noch weiter den Gurt zu stellen. Da frage ich mich aber, wer soll den, also wenn ich den so ganz weit einstelle, dann baumelt das Ding so irgendwie so unterhalb des Hinterns fast dann darunter, also das ist dann doch eine Nummer zu heftig und dafür. Das hätte ich mir einfach fest dran, einfach irgendwie, fände ich ein bisschen besser. Dann sind unheimlich viele, viele Seitentaschen, wo man irgendwie so Ausweispapiere, Handy und sowas reinstecken kann. Das ist unheimlich viel. Also innen drin ist eins, dann ist er auf der Rückseite, wo der Notebook reinkommt, ist noch ein Fach, wo man ein iPad oder sowas reinstecken kann, noch zusätzlich. Und da muss ich sagen, das ist ganz schön eng da hinten dran. Jetzt ist mein MacBook Pro, das ist einer der neueren, der ist jetzt nicht besonders dick, aber wenn ich da so einen normalen, ich nenne ganz einfach mal so einen 15 Zoll Männer-Notebook, der so schon so ein bisschen,
der, ein bisschen dicker ist.
Der ein bisschen dicker ist. Ich meine, die Tasche ist für einen 15 Zoll Notebook gemacht. Da muss ich sagen, wenn da noch irgendwie ein iPad oder sowas rein soll, das ist ganz schön knapp. Also da hätte ich mir einfach eine bisschen dickere Tasche einfach da hinten gewünscht. Aber ansonsten ist die Tasche super. Also ich kann nicht drüber meckern. Das ist alles gut verarbeitet. Die Gummis sind sehr, sehr weit dehnbar, so dass man auch richtig reingreifen kann. in den Taschen. Diese Einteiler sind absolut fest. Die machst du ran, die sind dann auch so einklappbar, dass du oben drauf noch was legen kannst. Also das kann man sich auch alles auf der Webseite angucken, das muss ich jetzt nicht wiedercoin. Aber ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert von der Tasche, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Naja, das soll's zu der Tasche erstmal gewesen sein. Ich habe sie jetzt auch erst fast 2 Wochen im Einsatz. Vielleicht fällt mir noch das eine oder andere noch auf, aber ich finde es super.
Ja. Schick sah sie ja aus.
Auf jeden ja, Fall. Wir haben sie auf der Fotokina ja gesehen.
Ja.
Muss man schon, ja, soll man echt sagen, sah schick aus, elegant. Da habe ich schon mal 17 Zoll Notebook und das geht nicht rein, deswegen war es für mich uninteressant.
Hast du verloren.
Ja, was für ein Interesse du hattest daran und klar. Ja, dann halt uns mal auf dem Laufenden. Wäre schon ganz interessant und gerne lassen wir uns auch mal zu Produkttestern einladen.
Ja, gerne, ne? Klar. Ja, Andreas.
Ja, Andreas hat eilig.
Der Andreas hat schnelle Pixel.
Ja, er hat eilig.
Fast Pixel, genau. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach im Shop-System für die Bezahlmethode. Da hatte ich ja jetzt die ganze Zeit die Firma Pixtasy im Augenschein. Jetzt ist in den letzten Wochen mir noch eins aufgefallen, die heißen Fastpixel. Selbes System, also einmal bezahlt und der Shop ist ja, gehört einem dann in dem Sinne. Und man hat dann keinen, muss dann nichts mehr abgeben, wenn man jetzt ein Bild verkaufen will oder so. Jetzt ist halt, ja, finde ich jetzt auch vom Design her sehr ansprechend, bedienungsmäßig. Bin ich da gerade ein bisschen am Einfuchsen, wie es jetzt so die Abläufe sind, alles drum und dran. Der Aufbau hinten beim Admin-Bereich, wie das so alles aufgebaut ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und bin da auch immer in Kontakt mit dem Hersteller und Entwickler. Die sind da auch sehr zuvorkommend, muss ich sagen. Also, dass man da so, ja, einzeln auf die Wünsche eingeht, hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht bei so einer Firma. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kunden da drin sind, aber es ist wirklich, die nehmen sich da Zeit für alles und ich werde jetzt mal die nächsten Tage auf jeden Fall mich dahinter klemmen, um mich endlich mal zu entscheiden, welches ich denn dann käuflich erwerben will. Also ich mache es mir da wirklich nicht einfach. Ich meine, soll ja dann auch eine Weile funktionieren, dass man dann auch mit klarkommt und dass auch die Leute dann mit klarkommen. Also ich will es halt gerne so einfach wie möglich halten. Ne? Ja.
Hattest du da vielleicht auch mit anderen auf der Fotokina nochmal gesprochen? Weil da waren ja schon so ein paar Anbieter, die sowas angeboten haben.
Ja, es ist aber meistens dieses Abo-System, wo ich eigentlich noch Kopfschmerzen habe.
Ja, genau.
Also ich weiß es nicht, vielleicht wissen ja unsere Zuhörer noch irgendein Shop-System, was nicht auf dieser Abo-Methode läuft. Also mich würde es brennend interessieren. Ich bin jetzt auf meinen Recherchen bei den zwei gelandet. Also klar, ich meine, vielleicht gibt es noch welche. Also ich wäre da wirklich sehr, sehr interessiert dran. Einfach sowas zu testen. Das ist Vor- und Nachteile, muss man immer gucken.
Ja, ich hatte nur in Erinnerung auf der Fotokina in der Halle 5, 1 oder 2, weiß ich nicht mehr genau, aber irgendwo bei 5, wo auch die, wo die Community Stage da hinten drin war, da waren einige Anbieter von solchen Lösungen. Aber ob das jetzt Abo-Modelle waren oder Kaufsoftware, kann ich dir nicht sagen.
Nee, es gibt schon genug. Ich meine, Abo hier, fotograf.de, Porträtbox, Pictas und wie sie alle heißen, kann man sich vielleicht auch mal angucken. Aber mir ging es, glaube ich, wohler, wenn ich das einfach einmal bezahle und dann komme ich mit dem Shop zurecht, kann das abmachen und muss da nicht noch 10-20% irgendwie abdrücken, wenn ich dann ein Bild verkaufe oder so.
Ja, ist ja durchaus legitim, ne? Also.
Ja, gut, es gibt, je nachdem, wie einem da das Wohlbefinden ist, würde ich sagen. Ne?
Klar.
Also ich werde da echt wirklich, also mal, nochmal einen Aufruf an die Zuhörer, wenn es irgendwas gibt, ich wäre da wirklich interessiert dran, sowas zu finden. Und wenn ich bei Fastpixel jetzt ein bisschen weiter bin und kein neues System finde, dann werde ich mal meine Erfahrungen damit teilen.
Ja, super. Ich habe da jetzt so ein kleines Projekt angefangen, kleines Bildprojekt. Und zwar schwebt mir vor, so ein Bild am Tag zu machen und das in einem Zeitraffer dann nachher ablaufen zu lassen. Und zwar da, wo ich in Berlin arbeite, da wird momentan so ein ehemaliger Plattenbau, der wird abgerissen. Und das sind momentan ziemlich, die sind Bagger und so die sehen so ein bisschen aus wie so Drachenmäuler, die da am Haus rumknabbern und sowas. Ja. Und ich finde das schon ganz witzig, da einen täglichen Fortschritt zu sehen. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn du jetzt, ich kann ja da keine Kamera irgendwie fest installieren, sodass die jeden Tag ein Bild macht. Was sind denn dann so die Parameter, auf die man achten müsste, wenn man sowas angeht? Weil angleichen, die Belichtung angleichen, wirst du ohnehin müssen, das ist klar. Um das Flickern nachher, also diese hell-dunkel-Flackern, um das irgendwie einigermaßen in den Griff zu bekommen, das wirst du, ich schätze mal, händisch machen müssen. Ich weiß nicht, ob es da was gibt, aber...
Das jetzt richtig verstehe, du willst jetzt über 24 Stunden
Nee. Ich will über
Tablets machen oder?
Nein, ich will über.
Ich will immer mal wieder ein Bild machen zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Genau.
Ich will pro Tag ein Bild machen und das Ganze, weil ich hoffe mal, dass es relativ lange dauert. Die sind da schon ewiger machen, deswegen dachte ich mir, das dauert bestimmt auch noch eine Zeit lang.
Ja.
Und wollte jeden Tag ein Bild machen. Und dieses Bild wollte oder die Bilder wollte ich dann am Ende zu einer Timelapse zusammen. Fügen.
Na, hoffentlich geht es eine Weile, ne? Ich meine,
wenn die dann wieder erwarten, einfach zu schnell fertig sind, ne, da habe ich halt Pech gehabt, ja? Oder es geht halt nur 2 Sekunden. Dann habe ich halt Pech gehabt, ja? Ich meine, ein gewisses Risiko ist dabei, schon klar.
Ja, ja.
Aber auf was würdet ihr denn achten? Weil ich kann die Kamera dann nicht stehen lassen. Das heißt, ich muss die abends mitnehmen und mache dann halt am nächsten Tag wieder ein Bild. Ich habe zur Orientierung an der linken Seite ist noch ein anderes Gebäude mit so rechteckigen Fassadenplatten. Das nehme ich immer zur Orientierung. Da habe ich mal einfach so eine Platte gemerkt. Das ist die linke untere Ecke quasi. Und kann sein, dass ich dann nachher noch ein bisschen ausrichten muss, aber so ungefähr müsste das passen.
Gut, ich sag mal.
Ja, es ist schwierig, ne? Wenn du jeden Tag die Kamera wieder wegnimmst und musst sie neu positionieren, könntest du vielleicht ein Stativ da lassen, dass du reinklippst? Geht auch nicht.
Nee, geht nicht. Man kann ja ein Stativ, man kann es ja merken, ob man ein Segment, zwei Segmente rausgefahren hat, bis voll und komplett ausgebreitet und markiert sich die 3 Punkte, wo die Beine standen. Das wäre schon mal der gleiche Standort. Und ich denke einfach, es ist ja normal, dass zu unterschiedlichen Tageszeiten und zu unterschiedlichen Jahreszeiten die Lichtverhältnisse sich verändern.
Ja, da muss nur an dem einen Tag Sonne scheinen, am nächsten Tag regnet es.
Ist bewölkt. Und ich weiß ja nicht, vielleicht liege ich auch vollkommen falsch, aber die Belichtungsmessmethode will ich einfach schon mal mit einbinden.
Ja, also Belichtungsmessung habe ich einfach die Matrixmessung gewählt und habe... Ja, durch das Ausrichten müsste ich ja so einigermaßen zumindest auf den gleichen Flächen sein.
Ja, aber ich würde vielleicht mal eher in die Selektiv reingehen, die ja dementsprechend einen etwas kleineren Radius hat und mich mehr auf das Gebäude beschränken.
Ja, dass man einfach dieses linke Gebäude, was ja stehen bleibt, dass man das einfach anmisst.
Dass man das anmisst und guckt, dass man dort ähnliche Helligkeitswerte ermittelt und dadurch halt einfach die Belichtungsmessmethode verkleinern.
Ja, das ist eine Idee.
Aber gut, vielleicht gibt es auch noch einen Hörer, der es schon gemacht hat und auch noch eine Idee hat. Aber das ist mir so spontan eingefallen, weil das ist ja schon mal ein Werkzeug, was die Kamera mitbringt. Und wenigstens von 3 Stück, die Nikon hat, also Spot wäre mir zu eng. aber dann
die
Mittenintegralmessung heißt sie, glaube ich, oder wie auch immer.
Mittenbetont, glaube ich.
Mittenbetonte Integralmessung, da kann man sich drüber diskutieren.
Ja, stimmt. Dass man einfach die eine Wand anmisst, weil die ist ja ähnlich von den Belichtungsverhältnissen. Ich meine, die Belichtungsverhältnisse müssen ja nur einigermaßen gleich sein.
Eben.
Darum geht's ja.
Und dann würde ich da mal gucken, ob ich dann auch ein ähnliches Ergebnis bekomme. Ich denke, das dürfte auf jeden Fall ein Stück weit helfen.
Ja. Also insofern denke ich schon, also von der Zeit her müsste das reichen, denn selbst wenn sie es abgerissen haben, wollen sie dann wieder was aufbauen. Und zur Not nehme ich den Aufbau auch noch mit.
Wäre auch nicht das Schlechteste. Ja.
Na, mal gucken. Also ich habe da, wie gesagt, das ist so eine Idee, weil die haben da jetzt angefangen abzureisen. Da werde ich mal gucken, dass ich dann regelmäßig mal einen Weitwinkel mitnehme und da regelmäßig Fotos mache. Ja, cool. Ja, vielen Dank. Cool.
Sind wir mal gespannt, was kommt.
Ne? Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Also bis das dann aufgebaut ist, reden wir nächstes Jahr nochmal drüber um die gleiche Zeit wahrscheinlich. Ja, das war auch ziemlich. Die hatten angefangen abzureißen, dann stand es jetzt irgendwie ein Vierteljahr da rum. Und zwar deswegen, weil da irgendwelche Vögel oder Tiere sich drin niedergelassen haben und dann konnten sie nicht weiter abreisen aus Naturschutzgründen. Dann hat das irgendwie jetzt ein Viertel oder ein halbes Jahr da brach gestanden und jetzt haben sie angefangen da abzureisen. Na, mal gespannt. Mal gespannt, was ich draus mache. Also ich bin selbst gespannt.
Lassen wir uns überraschen.
Genau.
Gucken wir mal. Nächstes Jahr hören wir wieder mehr von dir und ich habe auch noch ein Thema zu diesem Jahr, zu dem wir dann auch nächstes Jahr eine Fortsetzung bringen.
Cool.
Ja, ne, weil jetzt gleich zu Beginn am ersten Samstag im Oktober hat ja der International oder Worldwide Photo Walk von Scott Kelby begonnen, den ich ja jetzt immer schon seit 6 Jahren mit anführe als Leader hier in Fulda. Und wir haben darüber berichtet, wir haben auch darum geworben und tatsächlich waren mir doch einige Walker an dem Tag. Ich glaube, ich war noch ein bisschen zu spät dran. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr auf ein paar mehr. Aber es war toll, wieder bekannte Gesichter zu sehen, denn ja, Philipp hat seine Tochter mitgebracht. Ansonsten Timo kam neu dazu. Waren der Rest wirklich bekannte Gesichter und es ist einfach toll. Und wenn es nur einmal im Jahr ist, dass man sich wieder sieht und gemeinsam fotografieren geht. Wir waren unterwegs, wir haben uns, relativ zeitig getroffen im Laufe des Vormittags und haben uns das Thema Street-Fotografie vorgenommen. Jetzt ist das natürlich ganz klar und, Thomas Leutert brauche ich dazu nichts zu erzählen, aber die Schwierigkeit, die Hemmschwelle abzulegen, ist nicht immer so einfach. Wenn man das noch nie gemacht hat, jetzt zu sagen, oh je, und relativ nah dran und besondere Momente oder tolle Gesichtsausdrücke oder Aktionen, was auch immer. Also sind wir erstmal auf den Markt. Ein Markt ist immer einfach und relativ dankbar dafür, dass man relativ gut nah dran kommt, ohne dass Personen, die damit beschäftigt sind, nachzufragen, einzukaufen, vielleicht direkt mitbekommen, dass sie fotografiert werden. Jo, und der Markt hat dann dafür gesorgt, dass, schon 1-2 interessante Motive eingefangen werden konnten. Den Honigverkäufer müsst ihr euch angucken. Also kommt nach Fulda, schaut euch den Honigverkäufer an. Das kann man nicht beschreiben, aber es ist einmalig, es ist toll. Und danach habe ich gesagt, gut, wir steigern das Ganze ein bisschen, wir gehen auf den Uniplatz, ein großer Platz. Das heißt, man muss dann schon selektiv vorgehen und sich bewusst positionieren oder auch Ausschau halten. Es hat leider geregnet, es war nicht ganz so einfach. Aber der feuchte Untergrund hat für tolle Spiegelungen gesorgt, was ja auch, wenn die Sonne tolle Schatten an den Tag befördert, der Regen mit den Schirmen und den Farben auch ein bisschen Abwechslung und Leben reinbringen kann. Und da hat man schon festgestellt, dass das viel komplizierter war als vorher auf dem Markt, wenn man da so nebendran stand und unscheinbar einfach mitfotografiert hat und auf einmal da so alleine steht und jeder könnte mich sehen, aber nach einer gewissen Zeit werde ich doch übersehen und och. Ja, und dann war das letzte Zurückgehen. Wir haben 1,5 Stunden fotografiert Richtung Parkplatz. Jetzt on the go. Richtig aus der Nähe, wir sind unterwegs, wir sehen was, wir halten kurz an, fotografieren oder vielleicht wirklich fast im Gehen und wirklich nah ranzugehen. Und da war es dann, es war eine Einführung und es war einfach mal, um zu sensibilisieren, dass es wirklich eines der anspruchsreichsten Gebiete im Bereich der Fotografie sein kann, Street-Fotografie zu betreiben. So einfach sich irgendwo hinzustellen, um 200 mm zu fotografieren, ist zu Anfang ganz gut und um sich ranzuführen, auch vollkommen legitim. Aber irgendwann sollte man doch gucken, ob man es nicht schafft, sich ein bisschen näher ranzutrauen. Ist ja auch so ein kleiner Kick und eine kleine Spannung. Und es ist interessant dann auch zu sehen, wie die Leute gucken oder reagieren. Und viele sind ja im Alltagsstress so eingebunden, dass sie gar nicht mitbekommen, dass sie fotografiert werden. Also es war eine tolle Geschichte, ein schöner kleiner Walk. Wir haben zum Abschluss noch einen Stop gemacht im Dahliengarten Fulda, der im September seine Blütezeit hat, aber auch Anfang Oktober noch ganz viele tolle Dahlien hatte, mit natürlich Regentropfen benetzt, und haben uns dann nochmal zum Runterkommen dort kurz niedergelassen, um dann einen kleinen Ausklang zu finden in Fuldas, ja, ich sag mal, bekanntester Brauerei. Und dazu habe ich einen kleinen O-Ton aufgenommen von all den Walkern. Hört einfach mal rein und vielleicht habt ihr auch Bock und Lust und Laune, nächstes Jahr mit dabei zu sein. Am ersten Samstag im Oktober 2017.
So, einen Schnipsel spielen wir jetzt ab.
Hallo, liebe Fotopodcaster. Ja, heute ist der 1. Oktober 2016 und der Worldwide Photo Walk in Fulda hat einen grünen Abschluss gefunden. Wir sitzen gemütlich zusammen in einer der Kneipen in Fulda, der Wiesenmühle, mit selbstgebrautem Bier. Wer mal nach Fulda kommt, den kann man das wärmstens empfehlen. Schaut einfach mal rein und ab und zu könnt ihr hier am ersten Samstag im Oktober meistens die Fotowalker finden. Allerdings immer wieder zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Wir sitzen jetzt gemeinsam hier an einem großen Tisch und ich habe einfach mal alle Mitläufer gebeten, wer Lust und Laune hat, ein kurzes Statement abzugeben. Direkt neben mir sitzt der Erste und ich gebe mal direkt weiter.
Es waren interessante Möglichkeiten, tolle Location, eine prima Führung durch Michael, der uns also auch gut geleitet und gelenkt hat. Die Betreuung war hervorragend und ich freue mich also auf das nächste Mal. Tschüss, Michael.
Hier ist der Christoph, hallo. Ich bin durch euren Fotopodcast zum Fotowalk gekommen, habe es jetzt zum zweiten Mal mitgemacht. Mein erster Einstieg in das Thema Streetfotografie. Macht mir wirklich Spaß und ich denke, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Und toi, 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 guter Podcast.
Ja, hallo, ich bin die Diana und ich bin heute zum vierten Mal dabei. Es hat wieder Spaß gemacht, Streetfotografie, gut, muss man sich einarbeiten. Aber ich denke, ich bin das nächste Mal auch wieder dabei.
Hallo, hier ist der Philipp. Ich bin das sechste Mal beim Fotowalk in Fulda dabei. Jedes Mal macht es mir wieder Spaß und ich freue mich auch jedes Jahr darauf, dass der Michael mich anschreibt und sagt, ah, ich bin dabei, wie sieht es bei dir aus? Kommst du auch? Ich komme auch auf jeden Fall. Wenn ich Zeit habe, bin ich dabei. Es hat auch dieses Mal wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss.
Ja, ich bin der Timo. Ich habe das erste Mal bei dem Fotowalk mitgemacht. Ja, ich fand das cool. Michael hat das toll mit uns gemacht und ich denke mal, dass ich nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein werde.
So, der erste Redner war übrigens der Dieter mit kleinem Berliner Akzent, nicht zu verkennen. Solltet ihr jemanden mit Charme und Ausstrahlung?
War ich wirklich.
In Fulda sehen, graumelierte Haare, Brille, keck guckend, mit Berliner Akzent, es ist der Dieter. Gut. Ja, ein kleiner Beitrag zum Worldwide Photo Walk und wer Lust und Laune hat, nächstes Jahr mit dabei zu sein, am ersten Samstag im Oktober, ihr seid herzlich eingeladen. Vielen lieben Dank an euch alle, es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich einfach auf das kommende Jahr.
Ja, sehr cool. Hört sich an, als hätten die Leute richtig Spaß gehabt.
Ja, trotz Regen, ne? Also es ist einfach eine coole Geschichte, mal eine Stunde, anderthalb, sich Zeit zu nehmen für die Fotografie, vielleicht auch das Handy auszuschalten und wirklich sich einfach mal darauf zu konzentrieren, bewusst etwas wahrzunehmen. Und ganz egal, ob in Fulda oder in Graz oder wo auch immer, wer Bock hat, da mitzumachen, ihr könnt es jederzeit googeln. Das geht so im August los, dann fängt die Website an, wieder gestartet zu werden. Schaut einfach, ob in eurer Nähe was ist. Und wenn nichts ist, kommt nach Fulda. Neufi kommt nächstes Jahr auch.
Ja, ich wollte eigentlich schon letztes Jahr dabei sein. Letztes Jahr war es irgendwie, hat es mit dem Job nicht geklappt. Dieses Jahr konnte ich nicht, weil meine Frau in England war und ich habe mich eigentlich auch am Wochenende mal mit meiner Tochter gefreut. Mal gucken. Nächstes Jahr muss es einfach mal klappen.
Gleich eintragen.
Ja, doch, haltet's fest, auf jeden Fall immer der erste Samstag im Oktober. Und ich bin gerade mal, wir haben so eine Vereinbarung, es gibt ja immer einen Wettbewerb da hinten dran. Also es gibt eine Plattform, man muss sich anmelden, kostenfrei und die Daten werden auch nicht verwertet für irgendwelche Werbegeschichten bei Scott Kelby. Und dann kann man dann sein Best-of ein einziges Foto hochladen und der Leader, also ich in dem Fall für Fulda, kann dann entscheiden, wer in meiner Gruppe der Gewinner ist. Der bekommt auf jeden Fall schon mal einen Zugang zu Scott Kelbys Fortbildungsplattform, immerhin einen Wert von $250. Und da muss man sich zwar auf Englisch, aber man kann sich ein paar Tutorials angucken und ein paar andere Geschichten. Es ist sehr cool. Nachdem ich dann für den Gewinner gewotet habe, dann kommt er in den Pool der Gesamtgewinner. Und das ist dann Scott Kelby mit einer Jury, die schauen dann nochmal Gewinner aus und daraus nochmal einen Hauptgewinner. Und dann kann man Apple-PCs, da kann man Softwarepakete, da kann man ganz andere Geschichten gewinnen. Und damit wir aber alle sehen, was jeder so gemacht hat, haben wir eine Gruppe aufgemacht in Flickr. Und in Flickr habe ich gerade ein Bild aufgemacht und was sehe ich? Den Honigverkäufer. Das Bild schicke ich euch nachher.
Cool.
Das ist echt genial. Man sieht leider nicht, wo er genau drin sitzt. Wer das Bild anguckt, das können wir, glaube ich, auch publizieren. Da sind wir einfach mal so frei. Ja. Das ist ein kleiner PKW-Anhänger. Wenn ihr das Bild seht, werdet ihr verstehen, warum ich schmunzeln muss. Und der Mann, man sieht es, wenn man genau guckt, ist tatsächlich ein bisschen stärker, also kräftiger gebaut.
Könnte quasi ich sein.
Nein. Aber dafür ist Flickr ganz cool, eine Flickr-Gruppe, die wir ja hier für den Fotowalk haben und auch noch für den Fotopodcast. Und ich habe jetzt mal wieder reingeguckt und muss ehrlich sagen, ups, in den letzten Wochen ist das so ein bisschen untergegangen. Es ist schon faszinierend, was unsere Hörer da zum Teil auch posten. Wer noch nicht drin ist, schaut mal rein, geht rein. Ihr könnt noch ein paar Bilder dazu mit uploaden, das Ganze bereichern. Und ja, wir sind immer mal mit drauf und dran, uns was anzugucken und gerne auch mal einen Kommentar zu hinterlassen. Es geht nur nicht immer, weil manchmal der Zeitdruck doch ein bisschen groß ist. Ja. Aber Flickr und Google und NSA und Yahoo, da kommt jetzt der Andy oder der Neufi mit einem kleinen Thema.
Ich habe da so ein kleines Thema und zwar, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Flickr gehört ja Yahoo. Und in der, ich weiß nicht, im letzten halben Jahr irgendwann kam so ein kleines Skandelchen hoch, dass Yahoo im Jahr 2014 gehackt wurde und in irgendwie eine 500.000 Accounts irgendwie abhanden gekommen ist. Es war in meinen Augen nicht so ganz klar, ob die auch die Passworte irgendwie mit abgegriffen haben, aber ich gebe jedem den guten Rat, der in der letzten Zeit das Passwort nicht geändert hat, der sollte das doch dringend mal ändern. Allein aus Vorsicht. Und jetzt ist dann, die letzte Woche war das, glaube ich, ist dann nochmal hochgepoppt, dass, dass wohl die NSA auch die Mailboxen von, ja, ich weiß nicht, Yahoo oder diese Flickr-Inboxen wären jetzt nicht so schlimm, aber die Mailboxen, die auf Yahoo laufen, wohl mitlesen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man, was man darunter jetzt verstehen soll. Ich finde das langsam, nimmt das Ausmaße an, dieses ganze Mitlesen von welchen Geheimdiensten auch immer, das, ich finde, das nervt einfach kolossal. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, es ist richtig, ich eigentlich auch nicht, aber vielleicht ist dann doch mal das ein oder andere privat in der Mailbox, was vielleicht doch keiner mitlesen sollte. Also ich fühle mich bei der ganzen Sache nicht wirklich wohl, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber ich muss sagen, also ich habe ein Yahoo-Konto, das nutze ich eigentlich überhaupt gar nicht, weil ich es gebraucht habe für irgendwas von irgendeinem VHS-Kurs und ich musste ein Konto anlegen. Also
aber es gibt ja durchaus andere Leute, die das dann auch wirklich nutzen. Ne?
Aber ich sag mal, es ging ja nicht darum, alles mitzulesen, sondern es ging nur darum, gezielte Begriffe auszulesen. So, und ich sag mal, in der Häufigkeit und in der Verbindung hat man das dann bewertet. Wenn einer mal geschrieben hat, ich weiß nicht, ich kann ja kurz einen Witz erzählen, wenn ihr wollt. Der hat ja im Endeffekt damit was zu tun und vielleicht kennen die Hörer den auch noch nicht.
Witze sind immer gut.
Schieß mal los. Also
machen wir mal erstmalig einen Witz auf fotopodcast.de. Also, der Vater lebt in New York, ist Muslim, soweit gläubig, nicht radikal, hat einen Sohn. Der Sohn ist zum Studium nach Europa, nach Paris gezogen und ja, wie es halt so ist, man sieht sich selten, man hört nicht oft von ihm und naja, ich sag mal, der Vater schreibt ihm und sagt, ach, Ahmed, wie geht's dir? Ich vermisse dich so, es wäre so schön, wenn du da wärst. Es ist so hart, ich kann langsam aufgrund des Alters unsere kleine Gartenterrasse nicht mehr bewirtschaften. Das Umgraben, das tut mir so weh, ich packe es nicht mehr, der Rücken, das ist alles nicht mehr so einfach. Ach, wenn du da wärst, könntest du mir helfen. Der Sohn schreibt zurück, Papa, bloß nicht, alles umgraben, nur nicht die Gartenterrasse, um Gottes Willen, da ist was versteckt, das darf keiner finden. Vater schreibt zurück, sagt, Ahmed, du kannst nicht vorstellen, was passiert ist. Kaum habe ich deinen Brief erhalten, stand die NSA vor der Tür, mit dem Sicherheitsdienst, FBI, CIA. Die haben den Garten umgegraben, von vorne bis hinten, haben nichts gefunden. Kannst du das erklären? Ahmed schreibt zurück, Papa, anders konnte ich dir von Paris aus nicht helfen.
Ja!
Tja.
Tja.
Gucken wir mal. Also ich sag mal, jeder muss für sich entscheiden, wie bei allem anderen auch. Klar. Das ist
klar, aber ich denke einfach, die Leute sollten es wissen und regelmäßig Passwort ändern ist, glaube ich, keine schlechte Idee an der Stelle. Da gebe ich auch noch einen kleinen Rat. Benutzt irgendwie nicht bei jedem Dienst das gleiche Passwort, weil wenn ein Dienst gehackt wird, haben sie gleich das Passwort für den nächsten Dienst. Also da sollte man wirklich unterschiedliche Passwörter benutzen.
Und dann gebe ich euch noch einen Tipp, wenn ihr unterschiedliche Passwörter benutzt, schreibt sie euch auf.
Ja.
Das wird ansonsten irgendwann zu, naja, ich sag mal, einem heillosen Durcheinander
führen. Ja, also ich benutze da ein Passwort-Safe für, das ist so ein verschlüsselter Tresor und da sind so alle meine Online-Konten drin. Ja. Na gut, muss halt jeder selbst wissen. Ich wollte es halt nur mal ansprechen, dass da keiner sagen kann, was das keiner sagen kann, aber dass ihr einfach Bescheid wisst, dass es da mal wieder ein kleines IT-Problem gab.
Ja. Jo, gucken wir mal, was da auch in den nächsten Jahren noch kommt. Ich denke, das ganze Thema bleibt brisant und ja, Edward Snowden, NSA, Begriffe, die wir bis vor kurzem noch gar nicht so deutlich kannten.
Ja.
Ja gut, wir kommen zu der allseits beliebten Kategorie. Was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert?
Ja, dann fange ich mal an. Ich war noch, naja, es ist, ich muss ein bisschen schummeln, aber die letzten 4 Wochen war es nicht, waren glaube ich schon 5-6 Wochen her. War ich noch mal eine Woche an der Ostsee. Bin dort mit dem Auto rumgefahren, von Usedom angefangen über Rügen nach Zingst. War also wettertechnisch tipptopp. Das waren noch so die letzten Ausflüge vom Sommer. Und muss wirklich sagen, sehr schön alles. Also hat gepasst. War jetzt nicht so ganz überlaufen, war aber auch nicht leer. Also ich hatte gedacht, naja gut, so September lag halt am Wetter in dem Sinne. Aber wenn man natürlich zu den Fotografenzeiten rausgeht, das war dann 6-7 Uhr Sonnenaufgang, war man dann trotzdem allein. Also
jetzt weiß ich, warum ich so selten Naturfotos mache.
Ja, es ist eine Überwindung, aber es ist immer wieder schön, wenn man es dann gemacht hat. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Es ist,
stimme ich dir voll zu, aber es ist auch ganz schön, mal morgens im Bett liegen zu bleiben.
Ja, ich weiß. Aber ich würde mich mehr ärgern und dann sagen, jetzt hatte ich Urlaub und hatte die Zeit, mich einfach aufs Fotografieren zu konzentrieren. Als dann irgendwie, weiß nicht, ausschlafen kann ich daheim auch. Ist komisch.
Ja.
Aber das ist vielleicht bei mir so drin und das waren echt zu jedem Sonnenaufgang waren wir da oben. Also jedes Mal raus und dann nachts noch die Wege gesucht, am Tag davor irgendwie einen Spot ausgeguckt, wo man dann hingehen könnte. Weil es ist ja dann doch meistens dunkel. Und muss dann schon mal einen Weg finden. Ne? Wenn man dann erst noch eine halbe Stunde umhersucht, ist dann meistens das schöne Licht schon weg.
Genau.
Ne?
Ja, super.
Also muss ich sagen, hat wirklich, war super. Allein vom Wetter her hätte auch schlechter sein können. Ich meine, wenn es an der Ostsee mal richtig Sturm und peitscht, hat wahrscheinlich auch seinen Reiz, aber es war wirklich noch Ende September kurze Hose-Wetter. Also kurze Hose, T-Shirt, sind wir da eine Woche lang noch umhergelaufen und war wirklich schön.
Ich gehe davon aus, dass du auch so 1-2 Bilder hast, wo man mal gucken kann.
1-2 Bilder werde ich auf jeden Fall mit reinstellen.
Lass einfach ins Slack, dann kann man sie direkt runterziehen.
Kein Ding. Okay, dann mache ich das.
Super. Ja, und der Michael war im Wald.
Ja, so ab und zu.
Hast dich verlaufen?
Ach nee, das war eigentlich so letzten Sonntag tatsächlich. Ich saß am PC, habe noch ein bisschen was bearbeitet und habe irgendwie gedacht, wisst ihr, jetzt mal einfach so spontan kreativ, ich habe einfach mal Bock, die Sonne geht unter, es ist nicht mehr viel Licht da, ich gehe jetzt mal in den Wald und gucke mal, was ich so an interessanten Motiven finde. Und dann sagte meine Frau, nimm doch den Großen mit. Ja, das hat dann dafür gesorgt, dass kein Licht mehr da war, aber ich war trotzdem draußen. Und wir liefen dann so durch den Wald, es war kaum noch Licht, dass ich sag mal, die Aufnahmen waren im Regelfall in niedrigen ISO-Werten kaum zu bewerkstelligen und ich habe nichts anderes dabei gehabt als meine 500 Watt Taschenlampe, LED-Taschenlampe, auf die ich ja in der Richtung relativ stolz bin, die mir eine Viertelstunde volle Power geben kann, ist die Batterie leer. Und dann waren wir unterwegs mal im Wald und ich kann es euch nur empfehlen, auch ein bisschen früher, nehmt die Kamera mit, lauft mal durch den Wald, guckt mal, was ihr findet, einfach so quer durch, nicht die Wege, die jeder läuft, sondern wirklich mal so vorsichtig, ohne was kaputt zu machen, drumrum. Ob Blätter, ob Wurzeln, ob Pilze, ob Schwämmchen. Also ich habe ein Schwämmchen fotografiert, ich habe ein paar letzte Beeren fotografiert. Noch viel interessanter fand ich leider Gottes einen einzelnen Löwenzahnsamen. Der hat sich in so einem komischen Gebüsch verhakt. Das war alles komplett kahl. Aber dieser weiße Samen, der hängt da drin. Und ja, der hängt vielleicht auch nächstes Jahr noch. Also dann gibt es hier in dem Wald interessanterweise durch die anwohnenden Menschen so kleine Brücken, die mittlerweile schon ziemlich kaputt sind aus Holz, die haben die gebaut. Und da habe ich dann so ein, zwei Bilder gemacht und habe mir eigentlich so vorgenommen, wenn ich schaffe, wenigstens jetzt im Winter bei Schnee nochmal dahin zu gehen, im Frühjahr und im Sommer. Also 4 Bilder zu machen mit nach Möglichkeit ähnlicher Einstellung und immer dem gleichen Motiv. Und war auch nur unterwegs bewusst mit dem 100 mm Festbrennweite. 2,8 von Canon. Jo. Und das ist mit Taschenlampe als einziges Licht, weil das Licht dann, also solange noch Licht da war, war es gut. Und die Brücke habe ich auch mit ISO 4000 fotografiert, damit was rauskommt. Ihr werdet es dann sehen. Die 5D Mark III macht das relativ gut ab. Okay, es ist natürlich nicht lupenrein, aber hat auch einen Charme. Aber ich finde es cool. Es hat Spaß gemacht, einfach mal durch den Wald zu stapfen. Das war eine gute Dreiviertelstunde. Und wirklich ein bisschen da, wo keine Wege sind. Man muss halt aufpassen, Wurzeln und ähnliches, Pilze gibt es auch keine mehr, aber einfach mal ein bisschen auf die Details zu achten, die Natur zu achten. Zum Schluss haben wir mit der Taschenlampe noch Eichen gesucht, um Eicheln unter den Bäumen zu finden für Basteleien für den Kindergarten und zu Hause. Aber es war eine tolle Geschichte mit meinem Großen. Der hat sich mit seinen 5, 3/4 Jahren toll damit eingebracht, hat Geduld gehabt, wenn ich fotografieren wollte, hat gefragt, was mache ich da, was tust du da? Und es ist ja ein Foto, da hört man die Stimme nicht. Ich werde mal so 2, 3 Bilder mit hinten an den Block hängen. Ja, und mein lieber Andi und Neufi. Ich finde Neufi viel charmanter. ja, gut. Wenn er nicht in Frankfurt ist und dorthin fährt zu den Lichtfestspielen, dann geht er natürlich nach Berlin.
Ja, ich bin ja eh hier. Hier ist momentan ist das Festival of Lights. Das ist jedes Jahr im Oktober hier in Berlin. Das sind sind relativ viele Spots in Berlin, die luminiert werden. Es sind relativ viele in Mitte, also Berlin-Mitte, da wo ich auch arbeite. Und ich setze mich jetzt einfach mal ein bisschen unter Druck. Und zwar, ich habe es jetzt die Woche noch nicht geschafft, da rauszugehen, aber ich werde das jetzt noch tun. Und zwar geht das Festival of Lights, es geht bis Sonntag. Und ich werde, also am Freitag kommen die Familie hier nach Berlin, weil es sind ja auch Herbstferien jetzt in Hessen. Und da werde ich mit der Familie ein bisschen unterwegs sein und wir werden uns die Lumination angucken. Ich kenne das schon von den Vorjahren. Vor 2 Jahren war ich da relativ intensiv. Da war ich ein paar Mal rausgegangen und habe mir das Ganze angeschaut. Was so spektakuläre Spots normalerweise sind, das ist vor allem so Fernsehturm, Berliner Dom und sowas. So die Ecke, da sind relativ viele. Es gab auch ganz spannende Sachen am Athlon, also an dem Hotel. Da haben sie nicht nur per Foto luminiert quasi, sondern haben sie einen Film ablaufen lassen. Das sah dann so aus, als würde das Athlon so in sich zusammenstürzen. Solche Dinge. Das sind spannende Sachen. Das ist jedes Jahr. Das lohnt sich durchaus. Es gibt auch eine offizielle Webseite von diesem Festival of Lights. Das, die Webseite heißt auch so. Ich glaube am Ende mit .com. Ich habe das auch verlinkt in Shownotes. Könnt ihr euch anschauen. Also das ist jedes Jahr. Und wenn ihr um die Zeit in Berlin seid, lohnt sich das Foto und Stativ mit einpacken und die Lumination da mal zu fotografieren, das ist ganz spannend. Das werde ich jetzt die Woche noch tun und werde dann auch noch ein, zwei Bilder nachliefern. Jawohl.
Ja, sehr cool. Und wenn jetzt die Frage aufkam, was hat er in den letzten 4 Wochen getan, genau dieses Vorhaben zu planen, das waren die letzten 4 Wochen von Neufi.
Ja, genau.
Okay.
Nee, ich hatte alles ziemlich gut. Viel um den Rüssel quasi und ja, momentan geht es beruflich ziemlich hoch her. Da bleibt momentan leider nicht so viel Zeit für Privates, aber das wird jetzt wieder besser, habe ich beschlossen.
Ich drücke dir die Daumen.
Ja.
Ja gut. Ja, ihr Lieben, wir kommen langsam zum Ende. Doch bevor wir wirklich abschließen für heute, haben wir noch eine kleine Bitte. Ihr kennt es und wir haben es schon eine Weile nicht gesagt. Ja, wir freuen uns über Lob, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns über Feedback und wenn ihr uns wirklich noch ein Stück weit helfen wollt, auch über Bewertung bei iTunes. Wir leben davon, zu wissen, dass es euch gefällt. Das motiviert uns, das treibt uns an und es ist einfach toll, wenn wir Kommentare unter den Folgen sehen, auf Facebook, auf Twitter, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, ihr könnt Themenvorschläge machen. Es gibt eine Menge an Möglichkeiten, wie ihr euch selber mit einbringen könnt. Und für uns ist es immer wichtig zu wissen und zu sehen, wer hört uns denn? Ja, was interessiert unsere Hörer? Was können wir Neues machen? Sind wir noch up to date? Soll was Neues dazukommen? Ist etwas zu lange schon dabei? Wie schaut es überhaupt aus? Was denkt ihr? Was gefällt euch? Was gefällt euch weniger? Abgesehen von einem wirklich coolen Gewinnspiel, finde ich, denn den Gutschein gibt es momentan nicht von Saal Digital. Ja, wollen wir euch auch so einladen, ein bisschen aktiver zu sein. Und wir freuen uns über alles, was da kommt.
Ne? Das kann ich nur mit unterstreichen. Das ist immer sehr spannend. Da haben sich schon ganz tolle Kontakte auch aufgetan. Bin da immer wieder begeistert, aber leider sind es irgendwie immer dieselben Personen, die da was von sich hören lassen. Das sollte mal ein Appell sein an die anderen, die bisher nur stille Zuhörer waren. Meldet euch mal, schreibt mal einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes, würden wir uns riesig drüber freuen.
Ja, wir freuen uns natürlich auch über die, die es schon fleißig machen. Also es ist jetzt dementsprechend wirklich eine Einladung natürlich an die, die schon gemacht haben, aber auch, um andere zu motivieren, es euch gleich zu tun. Schaut mal in den letzten Folgen, Didi hat immer mal geschrieben, auch jemand anders hat sich schon mit eingebracht. Es ist nicht schwer, einfach ein kurzes Feedback. Wünsche, ja, ich habe heute mal auf Facebook in der Fotopodcast-Gruppe publiziert, wir sind online, gibt es irgendwelche Themenwünsche. Also auch da gibt es manchmal die Chance. Wir nehmen im Regelfall jeden ersten Mittwoch im Monat auf, manchmal verschiebt es sich. Aber dafür gibt es ja immer noch die E-Mail-Möglichkeit info@fotopodcast.de.
Genau. Und in der Google Community gibt es sogar eine extra Rubrik für Themenvorschläge. Also die lassen sich da wunderbar loswerden. Die lassen sich wunderbar loswerden. Das ist eine Satzstellung. Super. Aber ihr wisst, was ich meine.
Das ist in Hesse in Berlin.
In Hesse also in Berlin. So. In Hessebub.
Ja gut, das war's für heute, ne? Folge 176. Ein buntes Potpourri an Themen.
Ein bunter Strauß an Themen.
Ja, und damit nicht jeder sagt, ich habe immer das letzte Wort. Vielen lieben Dank, Jungs. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Und vielen lieben Dank, liebe Hörer. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und seid gespannt auf 2017. Das haben wir noch gar nicht gesagt, aber wir haben was Großes mit euch vor. Ja. Bis dahin, tschüss.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.
So.
Fotopodcast.
Zum Glück lasse ich immer noch ein bisschen nachlaufen.